Sie sich das Ganze angesehen haben, sehen Sie, ich habe hinterher noch einen Job. Ich habe nämlich hinterher die Aufgabe, als Moderator die Ergebnisse dieses Panels und der Diskussion, die wir haben werden, zu präsentieren an das gesamte Plenum. Entsprechend werden wir auch vermutlich Statements sammeln und wir werden sie vielleicht auch noch mal ein bisschen gruppieren, je nachdem, wie wir das hinbekommen haben. Unsere Idee ist, am Anfang hier 6 Statements zu haben, zum Teil etwas kürzer, zum Teil etwas länger. Also insbesondere Sprecher, die heute Vormittag schon mal geredet haben, waren so nett und haben gesagt, sie machen dann ihre Statements sehr kurz, damit andere, die heute Vormittag noch nicht geredet haben, ein bisschen länger sprechen können. Wir versuchen damit so in der Größenordnung 40, 45 Minuten durch zu sein. Ich sage Ihnen jetzt nicht, welche Foltern ich den einzelnen Rednern angedroht habe, wenn sie Overtime gehen. Dann ist die Idee, hier eine Runde zu haben mit all den Panelisten nochmal, wo sie gegenseitig reagieren können auf das, was ihre Kollegen gesagt haben. Und dann, spätestens dann, möchten wir auch natürlich ihre Kommentare haben, ihre Beiträge und ihre Fragen an die Panelisten. So, ich mache eine ganz kurze Vorstellung unserer 6 Personen, die wir hier haben. Und ich mache bei der Gelegenheit auch gleich schon mal die Reihenfolge. Das ist nämlich nicht die, die Sie auf dem Papier sehen. Wir haben uns da ein bisschen was anderes gerade ausgedacht, um das Ganze zusammenzubekommen. Und werde bei der Gelegenheit die Leute auch vorstellen. Wir fangen an mit Bob Meinschein. Bob Meinschein ist nicht nur bei Intel. Bob Meinschein ist auch im Board der Trusted Computing Group. Insofern schien es uns eine ganz gute Idee zu sein, ihn anfangen zu lassen, denn wir haben ja die letzten 3 Stunden noch relativ wenig von der Trusted Computing Group gehört. Das letzte Mal haben wir was gehört von der Trusted Computing Group selber, so gegen 11. Da ist es aus unserer Sicht durchaus auch mal wieder Zeit, gerade zu dem Thema auch wieder was zu hören. Dann machen wir weiter mit Brian Lamacchia. Der ist, wie Sie in der Vita sehen, ich nehme an, Sie haben alle so ein schönes Sektion 2 Papier gesehen, da können Sie also auch Vitas von den allermeisten Teilnehmern lesen. War schon mal mit Cryptography in Windows beschäftigt und jetzt ist er in NGSCB direkt dabei. Also er weiß, ist hautnah dabei, was da gerade passiert und wird dann eben auch NGSCB nochmal vorstellen und seine Auswirkungen auf die Sicherheitsbranche. Dann geht es weiter mit Alexander Köhler von der Utimaco. Die Utimaco hat sich was ausgedacht, wie sie damit umgehen kann, dass es TCG gibt und was da für Geschäftsmodelle drinstecken und in ähnlicher, aber in schon akzentuiert anderer Weise, werden wir das von Frank Rustemeyer hören, von Secunet. Und dann haben wir als fast krönenden Abschluss das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit Frank Felsmann, der ja schon länger auf dem Gebiet auch unterwegs ist für das BSI. Das BSI hat ein Statement abgegeben und ich denke, aus Sicht dieses Statements wird dann Frank Felsmann auch noch einige Worte an der Stelle sagen. Und ganz zum Schluss haben wir dann Thomas Rostek als 6., den haben Sie ja auch heute Vormittag schon mal gehört. Insofern hat er gesagt, okay, er redet ein bisschen kürzer als die anderen, aber wird dann noch ein paar Statements zum Schluss auch bringen, die das Ganze entweder abrunden oder auch nochmal schön aufpieksen, je nachdem, wie wir es gerade brauchen. Okay, und damit würde ich sagen, fangen wir an mit den Statements unserer Panelisten. Bob Meinschein, Intel Trusted Computing Group. Bob, the floor is yours.
Good afternoon. It's my pleasure to be here on behalf of both the TCG Board of Directors, who I'll represent today, like the gentleman from IBM this morning, I'll be wearing 2 hats, in part TCG and in part Intel's vision. And let's see, how does my slide get up there?
Anybody, Thomas? By the way, the poor guy who has to get us all organized here, that is Thomas Kür from Time Control, and we all totally rely on him, and obviously that's good.
Great, thank you. This happens to be an Intel slide, but the main thing in my brief time that I have to introduce myself and my thoughts on IT usage, the main thing I wanted to get across was some of Intel's vision consistent with TCG, and Intel's vision for the future is built on TCG as one of the building blocks to deliver ultimately a safer computing environment. But I wanted to go through some of Intel's vision here as to what the benefits, what are the uses and the benefits that we intend to deliver and expect IT will find value in. For trusted computing, safer computing clients. And so starting from the center and working outward, as you've heard today, the security we propose is rooted in hardware. That hardware root provides a level of protection that was previously unrealizable in software-only systems. Built around that are additional features. Some of these are the fundamental capabilities provided by TCG. Some of them are going to be future silicon capabilities that will be integrated into chipset and CPUs from Intel. I'll talk more about that tomorrow, by the way. We call it Legrand technology is the code name. So put LT in the list of acronyms that are all around trusted computing here. But built around this, this core hardware are basically four fundamental features that deliver the security capabilities. Protection, so that attestation was talked about a little bit earlier, and attestation
and talked about it earlier. When you
those four capabilities deliver a number of benefits. Ensure that that you have the ability to see the right information on the screen, it's not being tampered with. Make sure that the information you type in the keyboard isn't being tampered with. Protected communication, the ability to do hardware-hardened communication, both email as well as instant messaging and other forms of communication. And finally, protected e-transactions, making sure that the identity and authentication of the machines as well as the users interacting, is really solid. From an IT administration standpoint, we think this not only gives great benefits in terms of features, but we believe ultimately will reduce IT costs. The idea of having more of a standardized infrastructure is going to end up reducing IT's costs. Network access control in the form of hardware-hardened VPN and wireless access. And the ability to protect the IT policy agent is also going to be very important. Okay, protecting that policy agent is going to provide assurances to the IT department that the sensitive corporate resources are being accessed by machines that are in a state that is the best they can be in from a safety standpoint. Similarly for IT, document file access control is important. Digital signatures and protected documents and files are very useful in business. And malware protection, malicious software. On the trusted side, I'll talk more about that tomorrow, I guess. Protecting the virus scanner, for instance, is a great example. Some of you may know that the bugbear virus disabled virus scanning as one of its side effects, one of the attacks it used. The ability to detect that or prevent it even more so is going to be important. The way that the viruses continue to work is, somebody takes the last virus and builds it upon it. So you can expect, the disabling of virus software to become more common in the behavior of viruses. And the ability for IT to really understand what the computers are that are attempting to access sensitive resources. And again, make sure that they have, for instance, proper version of the web browser, proper virus scanning files. Make sure they're up to date, the best security that is possible. These are all features that that trusted computing platforms, safer computing platforms, will deliver in the future. So that's the end of my statement. I just want to reinforce there are many positive aspects of the technology and a good value proposition, very much so for IT use. Thank you.
Okay, thanks a lot. Thanks a lot, Brian. I think we just go on with Brian.
Hi, thank you, Kai, and it's great to be here today with all of you. Can we get my slide up? I have only one slide as well, so I'll keep this short. When I tend to think about challenges and opportunities for the IT security industry when looking at both the TCG and the NGSCB system, I tend to break it down. Go on to the next one. Into 4 points, and let me start first with sort of what the impact is on hardware component builders and system manufacturers, because there is an impact of trying to build TCG qualified systems or NGSCB systems. There's an impact both in terms of changes that have to happen to processors, chipsets. The addition of the TPM to the motherboard implies a motherboard design aspect. In NGSCB, we add on trusted input and output, so therefore there are changes to keyboards, video cards. USB hubs, things like that. These all have impact. They all have cost. They cause design issues. They also end up changing the manufacturing process some, so there is an impact to the industry on that side. Now, the flip side of that is what do you get once you enable these new features in the platform? And I tend to break those down into sort of three things. The first is software development, which is what the opportunities are. That's my second bullet. And when you look at this, you have to split it first between applications and services. If you're developing applications for the NGSCB environment, there are opportunities to build what we call NCAs. You saw that in Gerald's talk earlier today. New self-contained high-assurance applications that run on our right-hand side environment. There's also an opportunity to take traditional applications that are running on top of, say, the left-hand side on top of Windows or another operating system and split them so that a portion of those applications run in the high-assurance environment and a portion runs in the traditional operating system as it's running. Some of the scenarios that you've heard about, such as digital signature technology, if you were going to try and build a digital signing app that would fall under European digital signature law or perhaps under German digital signature law, et cetera, or some of the laws inside of the United States, although they tend to be weaker in this regard, what you care about is the what you see is what you sign aspect. That's the sort of thing you'd want to move to the right-hand side to the environment, whereas document creation, editing, making fonts look nice and things like that doesn't have to happen in the high assurance environment because that's all part of document creation. There's also an opportunity to build, once you have attestation, new distributed applications. So there's been a movement within the computer science industry, and you've seen some of this toward what they call grid computing, which is really just rediscovering distributed apps from 20 or 30 years ago. What attestation gives you in that capability is this ability to do remote proofs to other participants in your distributed computation. This is a powerful sort of thing. There's been a lot of research in developing cryptographic protocols to survive Byzantine failures and faults. That is, assuming that some percentage of your nodes are going to be maliciously attacking you. There hasn't been a lot of thought into, say, how do you go about leveraging the fact that you can now get remote proofs about how other nodes in your computation work and leveraging that. And so there's a new class of applications that potentially becomes available. And finally, as was alluded to in the last talk, there is this notion that you can potentially project integrity from the right-hand side environment back into the main operating system on the left-hand side and use a small monitor in the right to monitor applications on the left and help defend the left-hand side. And so there's an opportunity there. Obviously, services come into this too. In particular, once you have the attestation feature, you can now start to actually do negotiation between client and server and build up protocols where both sides can actually mutually agree on particular properties before they enter into some sort of contractual relationship. I do want to focus for a bit on smart cards. There's been some worry that smart cards or other cryptographic tokens end up losing out or getting attacked when you build this stuff into the PC platform. We don't tend to see it that way. In fact, we believe the two complement each other very well because everything that we're doing in NGSCB and the TCG group as well is all about enhancing machine integrity, nothing about user integrity or two-factor authentication, et cetera. So Microsoft has been a very big supporter, and we have put a lot of support into our operating system for using two-factor authentication, smart cards, USB crypto tokens, et cetera, for authenticating users into Windows domains and leveraging that with PKI to project it across the network. That's going to continue, and the fact that an NGSCB system will be able to provide trusted input and trusted output to a USB token or a smart card reader and then out to the screen only sort of enhances the way those things work with each other. And then finally, the last point, which I think is one of the most interesting ones, there's at least I believe personally that we're going to start to see markets in trust policies and security policies. We see this a little bit happening today in when you go and buy antivirus software, what you're effectively doing is entering into a contract with an antivirus vendor to buy trust information from that vendor. Those signature files that they send down to your machine every month when you do an update contain their status as to what's good and what's bad software. Now, if you expand that out, you actually get the capability of delegating security policy to various folks. We do this inside of enterprises already. When an enterprise puts out and manages trust across all of its machines inside of its corporation or its enterprise, what it's doing is projecting a centralized trust policy down to a bunch of machines. You can also imagine that happening in the public marketplace where I, as an individual user sitting at home, choose to subscribe to, the Electronic Frontier Foundation specifications to what software is good or bad to run, and by going and downloading that information, I choose to go leverage that. When you have a strong cryptographic basis for making identity statements about software, you can now start to build those sorts of things too. anyway, that concludes sort of my opening statement. Thanks.
Okay. Thanks a lot. Thanks a lot, Brian, where we comprise. And now we go on with Alexander Köhler, and he has a few more slides, so Alexander is going over. So Alexander Köhler hat ein paar mehr Folien, darum geht er rüber zum Podium und wird die Sicht der Ultimaco präsentieren.
Okay, thank you, Brian. Jetzt müssen wir etwas umschalten auf Deutsch und auf eine etwas weniger technische Thematik. Deshalb fange ich einmal ganz formell an. Sehr geehrte Damen und Herren, in unsere Branche steht vor einem gewaltigen Aufschwung. Dies möchte ich erst einmal als These so im Raum stehen lassen. Ein Aufschwung ist nicht ein unbestimmbares Ereignis wie Blitz und Donner, sondern er wird von Menschen gemacht. Stimmen Sie mir darin zu? Ich denke ja. Dann lassen Sie uns einmal das Thema analysieren und eine Bestandsaufnahme machen, die jetzt nicht abgehoben sein soll, sondern durchaus in direkter Beziehung auch zu dem steht, was meine Firma tut, Ultimaco. Und in dieser Bestandsaufnahme stellen wir heute Folgendes fest, dass wir hier auf dieser Folie allein schon eine Vielfalt von Vielfalten haben und insbesondere, wenn man mal einige Punkte herausgreift, keine sie finanzierenden Geschäftsmodelle. Das mag für gewisse Anwendungen, für gewisse Geschäftsmodelle ja interessant sein, ich denke jetzt an Open Source, aber es ist nun einmal in gewissen Fällen notwendig, dass auch Geld verdient wird und keine sich finanzierenden Geschäftsmodelle sind eben nicht die Quelle für weiteren Wachstums in gewissen Segmenten. Gehen wir noch ein Stück weiter runter in dieser Bestandsaufnahme, dann sehen wir dort neuer Markt. Auch das sind Effekte, die man vielleicht nicht direkt jetzt mit IT-Security in Beziehung setzt, aber Finanzierungsquellen für den Mittelstand sind weggebrochen. Auch das hat eine Wirkung auf die gesamte Softwareentwicklung. Also nimmt man diese Bestandsaufnahme in der Gesamtheit, stellt man fest, dass hier eine ganze Menge Probleme da sind, die jetzt zeitgleich zusammenkommen mit dem, was sich in unserer Branche tut. Und es tun sich auch einige Widersprüche auf. Das sind Themen, die ich jetzt hier nur in aller Kürze anreißen werde, denn wir haben heute früh zu diesem Thema umfangreich schon diskutiert. Wichtig erscheint mir auf jeden Fall die Reaktion, die momentan bei Kunden, das heißt also bei Endkunden im Sinne von der Fortune 500 Firmen in Form der Content Provider sind, nämlich wenn etwas unklar ist, wenn etwas diffus ist, dann werden auch die Investitionen auf einem Minimum gefahren und das sieht man doch sehr deutlich in Anbetracht der heute früh von Herrn Rostek bereits gezeigten Ziffern an Schäden, an Bedrohungen, also an konkreten Szenarien, bei denen man eigentlich ganz schnell und ganz viel investieren müsste. Dennoch, Minimalinvestition ist oft die Antwort. Es geht dann auch heruntergebrochen, wenn man sich in Organisationen dies anschaut, einmal auf die persönlichen Herausforderungen. Ein LOB oder Line of Business Manager, der heute für E-Commerce verantwortlich ist, wird sich sehr zurückhalten nach den Erfahrungen der letzten Jahre, also seine eigene Karriere an dieses Thema unbedingt zu binden, wenn zum Thema IT-Security Unklarheiten bestehen. Das ist sicherlich etwas, was niemand gerne tut oder niemand gerne wiederholt tut. Also das Bild sieht scheinbar etwas trüber aus. Und der vorletzte Punkt, jede Technologie ist unsicher, ist nur eine Frage der Zeit. Ist leider etwas, was wir öfters hören, aber es gibt durchaus Produkte, die seit 10 Jahren auf dem Markt sind und noch nie gehackt wurden. Aber das geht jetzt in der Masse der Informationen, die nach außen dringen, aus unserer Branche heraus, zur Presse, zu Kunden, zu Endkunden, geht das unter. Wie sagt man so schön, by the way, wir haben ein solches Produkt, aber ich möchte hier jetzt darauf nicht eingehen. E-Commerce, es gibt ihn aber wirklich. Und in der Gesamtbetrachtung sehen wir heute Firmen, die sehr wohl ohne viel aufsehend das Thema E-Commerce aufgebaut haben. Das hier ist, würde ich sagen, für unsere amerikanischen Kollegen Motherhood und Apple Pie. Ja, aber wir sollten es noch einmal ganz deutlich betonen, denn in der ganzen Diskussion um das, was momentan nicht funktioniert, scheint ja doch die Vision über das, was funktioniert, etwas unterzugehen. Und die zentrale Rolle, die jetzt TCG zukommt, ergibt sich aus Folgendem. Wir hatten in der Vergangenheit unterschiedliche Geschäftsmodelle als Anbieter auf isolierte Sicherheitstechnologien aufgesetzt. Das ist nicht mehr das, was gewünscht ist. Das ist nicht mehr der Bedarfssituation gerecht. Heute brauchen wir gemeinsame Komponenten, Standardisierung, Client-Server-Infrastrukturen. Sicherheitslücken zu beheben, sieht man als Alltagsgeschäft, geht jeden Tag durch die Presse, übers Internet. Muss auch nicht sein. Es ist ja durchaus die Vision da. Und es geht in gewissen Segmenten der proaktiven Sicherheit, dass das Sicherheitsniveau seitens der Anbieter und der eingesetzten Technologien schneller wächst, als Schäden eintreten können. Auch das geht. Man sollte es nicht vergessen. Fasst man dies alles zusammen, fokussiert sich das auf einen Punkt, und da sehe ich TCG als der Kristallisationspunkt, nämlich wo diese Technologien zusammenlaufen. Standardisierte Plattform. Wir haben hier definitiv auch in der Wahrnehmung der Nicht-IT-Fachleute diesen berühmten Quantensprung. Den Quantensprung von einer doch fast nur softwareorientierten Sicherheitstechnologie. Jetzt kommt die Hardwarekomponente dazu. Das hat Signalwirkung. Das ist erklärbar. Wir sehen das bei unseren Kunden immer wieder, das Erklären, wo ist denn der Schlüssel abgelegt. Auf einer Hardwarekomponente, sei es eine Smartcard, sei es ein TPM, ist deutlich einfacher zu erklären als die Technologien, die wir in Software einsetzen. Ja, und wir sehen auch bereits im Unternehmensbereich auch die Begründung, warum die Unternehmen sich so viel leichter tun, Konzepte wie TCG einzusetzen, weil es im Unternehmen schon immer notwendig war, dass die Autorität über die Technologie zu definieren ist, über Sicherheitsrichtlinien zwischen Benutzer, IT-Administrator oder gegebenenfalls Anbieter von Inhalten. Der Consumer muss sich erst daran gewöhnen, wenn es für ihn sinnvoll ist, wenn er daraus einen Nutzen zieht. Der wichtigste Punkt erscheint mir hier auf dieser Folie, dass TCG damit erst einmal die Aufmerksamkeit der Benutzer und Entscheider bündelt, dass solche Foren wie dies heutige überhaupt stattfinden, dass eine proaktive Diskussion einsetzt. Und wir hatten heute früh einmal den Vergleich mit der Kernkraft. Ich finde, der ist nicht so weit hergeholt. Und ich würde ganz gerne den Vergleich heranziehen im Bereich des Mobile Computing, also der Mobiltelefone. Wir wissen, dass heute der Benutzer eines Mobiltelefons durchaus mit der jetzigen Technik bereits lokalisiert werden kann. Die Gespräche können abgehört werden, das wissen wir. Das ist bekannt, das ist auch dem Endbenutzer bekannt. Nur die Branche hatte ja in gewisser Weise den Vorteil, dass am Anfang etwas zur Verfügung stand, nämlich das Handy, das wurde benutzt. Es war ganz klar, was man damit macht. Und genau in dieser Anwendung sind noch mehr momentan Gefahren für den, was Privacy angeht, noch mehr Risiken versteckt und jeder benutzt es trotzdem. Wir haben momentan eigentlich einen sehr positiven Aspekt. Wir haben kein finales Produkt, was wir jetzt auf den Markt geben können. Kein einheitliches Produkt, was 100 Millionen Benutzer alles das Gleiche benutzen können. Alles dieses gewisse Handy. Das gibt es im Moment nicht. Nein, wir haben die Diskussion, wie wir das bauen werden. Wir haben die Diskussion, das ist das berühmte Messer, mit dem man Brot schneiden kann, aber gegebenenfalls auch einen Menschen verletzen kann. Ja? So, und es ist unsere Aufgabe, dieses richtig einzusetzen. Nur das Messer in der Schublade wieder verschwinden zu lassen, das fassen wir nicht an. Bei McDonald's geht es auch ohne. Das ist sicherlich nicht die Zukunft, die sich darstellt. Die Bedeutung für die Branche ist, meine ich, sehr vielfältig und, würde ich auch sagen, im Bereich der Benutzer eine neue Chance für die Akzeptanz der IT-Sicherheit. Dieser massive Fluss von Informationen, was alles passiert, welche Kreditkartendaten gestohlen wurden und, ja, deckt doch eines zu, dass hier Technologie zur Verfügung steht, die ein gigantisches Potenzial beinhaltet und die jetzt zum ersten Mal in diesem Umfang auch die verschiedenen Anbieter aus verschiedensten Produktbereichen, aus verschiedenen vertikalen Märkten veranlassen, zusammenzuarbeiten. Es ist für jede Firma immer einfacher, ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt zu bauen und noch, wenn es geht, mit dem eigenen Vertrieb zu verkaufen. Diese Zeit ist vorbei. Wir leben heute in einer vernetzten Welt und das Thema TCG zieht momentan alles dieses im Thema IT-Security auf sich zusammen. Also diese Plattform vom Technischen als auch von der Infrastruktur, vom Sozialen, vom Legalen, alles kommt hier einmal zusammen und das ist nicht die Aufgabe der Technik, die Probleme zu lösen, die in der Infrastruktur jetzt nicht vorhanden sind, die jetzt im legalen Umfeld noch nicht gegeben sind. Das heißt also, wir haben hier insgesamt ein komplexes Ökosystem zu behandeln Und es ist die Herausforderung sicherlich für jeden der Beteiligten, diese Herausforderung anzunehmen, zu sehen, wo sein Mehrwert ist und das zu bauen, was dem Benutzer tatsächlich hilft. Das heißt, hier offen und transparent die Produkte anzubieten. Und der Benutzer ist es am Ende vom Tag, der entscheidet, ob diese Technologie angenommen wird oder nicht. Ich persönlich sehe auch nicht derartig die Bedrohung, dass hier ein Moloch, ein Riesenmechanismus wächst, der nicht mehr beherrschbar ist. Im Gegenteil, man kann es nämlich auch andersrum betrachten. Wenn man eine derartige Technologie falsch aufsetzen würde, falsch in den Markt bringen würde, ist genauso das Risiko, dass sie verschwindet. Also die Risiken sind so und so zu betrachten. Und es hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Beteiligten dies aufsetzen. Das war zum Beispiel auch ein Grund für uns in der TCG, die jetzt nicht nur die technischen Spezifikationen bearbeitet, sondern TCG, die das gesamtheitliche Bild beleuchtet. TCG, die ein großes Budget hat, um auch Kommunikation zu betreiben, zu sagen, was machen wir eigentlich, was wird hier getan, wie ist das Feedback von Kunden, sei es jetzt vom Enterprise-Markt, sei es von Consumern, dass hier das gesamte Bild betrachtet wird und hier zum Nutzen der Endkunden etwas gebaut wird, wo man sagen kann, das ist wirklich durchdacht von A bis Z. Dieses war der Grund für uns auch, der TCG beizutreten, nachdem wir also in Silicon Trust in der TCPA auch schon tätig waren. Nun, möchte jetzt nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, würde ich dann gleich weitergeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Inputs. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Alexander Köhler. Und dann machen wir weiter mit Frank Rustemeyer von Secunet.
Ja, schönen Dank. Ich möchte, bevor ich zu den Inhalten komme, ganz kurz vorstellen, wo ich herkomme. Ich glaube, die meisten, die mit Sicherheit zu tun haben, haben schon mal von Secunet gehört, aber zwei, drei Sätze trotzdem. Wir sind Beratungs- und Dienstleistungshaus, das spezialisiert ist auf IT-Sicherheit, sind international tätig. Gut, viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Tätigkeitsbereich ist alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, von der Analyse, PKIs und Schwerpunktverschlüsselung. Und natürlich ist da TCPA, TCG, NVSCB natürlich auch ein Thema für uns. Ja, zum Thema. Frage unseres Panels war die Auswirkungen auf die IT-Sicherheitsbranche. Wir sehen auch in unserer Eigenart als neutraler Dienstleister das Thema natürlich von zwei Seiten. Einerseits gibt es Chancen, andererseits gibt es Risiken. Ich möchte zunächst auf die Chancen eingehen. TCPA erlaubt uns, in Sicherheitslösungen, in Sicherheitsprodukten, in Sicherheitsumgebungen bestimmte Features zu nutzen, die sicherlich ein Mehr an Sicherheit bedeuten, die eine effizientere Gestaltung von Sicherheitslösungen erlauben. Ein paar Beispiele. Wir haben einmal die Möglichkeit zur sicheren Identifikation von Endgeräten. Das ist ein Problem, auf das wir immer wieder in Projekten stoßen und das bisher nur sehr aufwendig lösbar ist. Das heißt, wir können bei sensiblen Applikationen bestimmte Funktionen, bestimmte Zugriffe auf konkrete Endgeräte einschränken. Da muss man aber gleich dazu sagen, es ist eine Identifikation des Gerätes, die wir hier vornehmen und keine Identifikation des Nutzers, der davor sitzt. Und insofern möchte ich nochmal auf diesen Unterpunkt eingehen, der in dem Thema drin war, inklusive Chipkartenindustrie. Wir sehen TCPA nicht als Ablösung für die Chipkarte, sondern das ist vorhin in dem Statement von Microsoft ja auch schon angeklungen, als ein zusätzliches Feature, was nach wie vor ein Medium zur sicheren Identifikation des Endnutzers braucht. Das kann die Chipkarte sein. Ein zweiterer Punkt, den wir als Chance sehen, ist die Sicherstellung der Integrität von Applikationen und Daten. Auch das ist mehrfach schon angeklungen. Viele Angriffe auf Sicherheitsumgebungen basieren auf der Manipulation der Software, die dort läuft, auf die Manipulation von Daten. Das kann ich einschränken mithilfe von TCPA. Und insbesondere kann ich das einschränken für die Ablaufumgebung, also das konkrete Betriebssystem, was läuft, oder vielleicht auch die Browser-Software oder die Visualisierungssoftware, die läuft. Ich kann also hier in Umgebungen, die diesen hohen Sicherheitsanspruch haben, ausschließen, dass hier fremde Software eingeschoben wurde und kann dadurch Applikationen realisieren, die hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Ich komme zur anderen Seite. Wo sehen wir auch Risiken? Die Risiken sind eigentlich auch schon im Laufe der Vormittagsdiskussion angesprochen worden. Ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Ein Risiko ist sicherlich die Gefahr, dass durch TCPA-Marktschranken aufgebaut werden. Dadurch, dass Schnittstellen oder Parameter, das können auch Schlüssel sein, nicht offengelegt sind, dass dadurch die Entwicklung von solchen Sicherheitslösungen diese Features nutzen, einem kleinen Kreis von Mitgliedern des Konsortiums vorbehalten wird. Wir haben heute Morgen gehört oder in den Statements auch gehört, das ist von der TCG nicht beabsichtigt. Wir müssen aber berücksichtigen, wir stehen am Anfang einer Entwicklung und wir möchten einfach betonen, dass es wichtig ist, dass diese Aussagen, die getätigt sind, auch in der Lebenszeit dieser Technologie weiter Gültigkeit haben. Die zweite Gefahr ist der Missbrauch dieser Sicherheitsmechanismen, die hier haben, durch die Hersteller konkreter Softwarelösungen. Auch hier wieder der Vergleich mit den physikalischen Technologien. Eine Technologie an sich ist neutral, man kann sie zum Guten nutzen oder zum Schlechten. Was man hier befürchten könnte, wäre die Schaffung gewollter Inkompatibilitäten, dass also bestimmte Programme, bestimmte Dateiformate nur noch in bestimmten Umgebungen ablauffähig sind, dadurch die Durchsetzung monopolistischer Marktstrukturen. Was wir auch sehen müssen, wenn wir über Sicherheit denken, ist die Verhinderung oder die Gefahr der Verhinderung berechtigter Kopien von Daten. Das geht wieder in die Richtung DRM, die wir schon hatten. Natürlich möchte man hier illegale Kopien vermeiden. Die Gefahr ist einfach vor dem Sicherheitsziel der Verfügbarkeit. Wie schränke ich hiermit auch berechtigte Kopien ein, die für die Sicherheit wichtig sein können, zum Beispiel um Backups vorzunehmen, auch von Schlüsselmaterial oder berechtigte Zugriffe zu erlauben. Ja, und der vierte Punkt, verdeckte Generierung von Nutzerprofilen. Natürlich kann ich so einen Mechanismus auch verwenden, um diese eindeutige Identifizierung des Gerätes zu missbrauchen. Auch da haben wir bisher viele Aussagen dazu gehört, dass das verhindert werden soll. Aber auch hier einfach nochmal die Betonung dieses Themas, dass es ein wichtiges Thema ist, auch im Kontext Datenschutz. Da gibt es ja einen parallelen Workshop, da werden wir nachher in der Zusammenfassung sicherlich noch was dazu hören. Also auch hier eine Gefahr, die man im Auge behalten sollte. Was möchte ich, wenn ich das gegenüberstelle, im Endergebnis sagen? Ich möchte sagen, einerseits, TCPA ist eine neue Technologie, die der Sicherheitsbranche neue Möglichkeiten eröffnet, um effiziente Sicherheitslösungen zu entwickeln, Manipulationsrisiken weiter abzusenken und dabei auf Hardware aufzusetzen, die Funktion mitbringt. Wichtig ist für die Branche, dass die erforderlichen Schnittstellen und Parameter so weit offengelegt werden, dass sie jeder nutzen kann und vor allem, dass die unterschiedlichen Sicherheitslösungen, Betriebssysteme und Applikationen weiterhin miteinander sprechen können, dass ich also meine Datenverarbeitung weiter über verschiedene Plattformen hinweg sicher umsetzen kann. Ja, und deswegen eigentlich der Appell, dass die möglichen Missbrauchsszenarien, die ich kurz angerissen habe, frühzeitig vermieden oder ihnen entgegengesteuert wird, dadurch, dass man entsprechend standardisiert, natürlich im Rahmen von TCG, aber auch im übergreifenden Rahmen. Und hier muss man sich frühzeitig im Prinzip die Frage stellen, inwieweit man hier auch regulatorisch eingreifen muss, um einfach durchzusetzen, dass bestimmte Standards, bestimmte Absichten, die ja immer wieder erklärt werden, dann tatsächlich eingehalten werden. Ja, soweit zu meinem Statement. Schönen Dank.
Und nach Frank Rustemeyer folgt Frank Pelzmann, anderer Arbeitgeber, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik.
Der PC war eine ganz tolle Erfindung. Und wenn man sieht, was heutzutage mit so einem PC alles gemacht wird, kann man nur staunen, welche Entwicklung diese Kiste in den letzten 10, 15, 20 Jahren genommen hat. Aber was heißt eigentlich PC? PC heißt Personal Computer. Als das Ding war das eigentlich gedacht, das sollte eigentlich für den Heimanwender sein. Und heutzutage wird dieser PC, dieser Personal Computer, eben in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Er ist sehr mächtig geworden. Aber was nicht Schritt gehalten hat mit der Entwicklung des PCs, das waren die Betriebssysteme und die Anwendungsprogramme in puncto Sicherheit. Und dadurch haben wir natürlich eine ganze Reihe von erheblichen Problemen. Ich sage nur Computerviren, trojanische Pferde, Hacking etc. Und deswegen haben wir es auch begrüßt, dass auch die Firma Microsoft mal erkannt hat, zu Beginn des Jahres 2002, Bill Gates, mit seiner Sicherheitsinitiative, dass etwas gemacht werden muss, dass der PC sicherer werden muss. Und insofern finden wir so eine Sicherheitsinitiative wie TCG oder Palladium oder NGSCB, wie sie im Augenblick heißt, sehr gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht von einem Extrem ins andere fallen. Das heißt, von zu wenig Sicherheit dann plötzlich in zu viel Sicherheit, dass dann durch diese Einführung dieser neuen Technologie dann plötzlich bestehende Monopole manifestiert werden, zementiert werden oder vielleicht sogar andere neue Monopolisten entstehen und der arme Anwender dann gezwungen ist, bestimmte Dinge zu machen, damit er das, was er bisher machen konnte, weiterzumachen, was er eigentlich gar nicht will, weil er irgendwo welche Schlüssel überweisen muss oder Dinge plötzlich teuer werden und ähnliches mehr. Insbesondere muss auch möglich sein mit dieser neuen Technologie, dass auch die Open-Source-Entwicklung davon nicht zu stark beeinträchtigt wird. Im Übrigen ist zu sagen, es ist ganz klar, was IT-Sicherheit angeht, Hardware ist immer besser als Software. Mit Software kann ich Hardware nicht aushebeln, aber mit Software kann ich andere Software aushebeln. Auch der beste Boot-Virus beißt sich an einer schreibgeschützten Diskette die Zähne aus, während in anderen Fällen, wie zum Beispiel der CH, der Flash-Virus, das ist Software, in der Lage ist, diese Dinge sogar noch zu verändern. Daher die Meinung des BSI, wir verfolgen die ganze Sache, wir haben im BSI auch eine entsprechende Arbeitsgruppe gegründet. Wir sind auch in Kontakt mit den Leadern in der Angelegenheit, natürlich mit Microsoft, aber auch mit Intel. Wir hatten auch schon Workshops und haben uns von den Informationen geben lassen, teilweise die eben noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, um festzustellen, in welche Richtung soll der Zug eigentlich laufen. Und wenn nach Meinung des BSI der Zug in die falsche Richtung läuft, dann versuchen wir eben auf die Hersteller einzuwirken und sagen, also dieser Aspekt oder diese Ausprägung erscheint uns nicht besonders optimal, lasst euch mal was anderes überlegen. Und wir hoffen, dass wir auch dann auf die Hersteller entsprechend einwirken können. Das war's.
Juhu. Herzlichen Dank, Herr Felsmann. Und damit kommen wir zu Thomas Rostek, den wir heute Vormittag schon mal gehört haben, aber jetzt bestimmt mit ein paar neuen Statements.
Ja, vielen Dank. Zunächst mal finde ich es ziemlich spannend mit das Statement von Uti Marco. Uti Marco ist ja potenziell eine der Firmen, die wir heute Morgen bedroht gesehen haben. Mittelständler in dieser IT-Branche. Und wenn ich Ross Anderson verfolgt habe, dann sieht es schlecht für sie aus, wenn TC kommt. Und sie sehen eine Chance da drin, das finde ich erstmal. Also, Komment erstmal dazu. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, also dass ich möchte die Befürchtung von Ross Anderson nicht ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass man schon darauf achten muss, dass es neben der Technologie, dass man das System, das Ökosystem sinnvoll am Laufen hält. Deswegen nehme ich das durchaus ernst. Und wir haben nun mal eine Technologie, mit der man mehrere Dinge tun kann. Ich nehme jetzt nicht wieder das Messerbeispiel, sondern das vom Nudelholz. Je nachdem, wann Sie spät und wie betrunken nach Hause kommen. Aber ich glaube auch, dass die Forderung, die wir eigentlich ständig haben, nach mehr Sicherheit, nicht plötzlich vom Tisch ist. Aber irgendwie war die Forderung im Raum, dass wir Systeme sicher machen mussten. Wir, Microsoft beispielsweise, wurde jahrelang, haben wir heute auch ein paar Mal gehört, angegangen, dass sie ihre Systeme doch endlich mal sicher machen sollen. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch und ich glaube, damit könnte man vielleicht ein bisschen konstruktiver umgehen. Dasselbe gilt für die Plattformen, wo dann die TCG eine Rolle spielt. Ein Punkt, den Ross Anderson auch gebracht hat, ist das Thema, Technologie ist nicht alles, Prozesse sind auch wichtig. Sicherheitsawareness würde ich das mal nennen. Das ist heute schon bei den Benutzern so. Es gibt viele Tools, die viele Benutzer gar nicht benutzen. Ein Virenscanner ist vielleicht nicht auf jedem PC vorhanden. Insofern glaube ich, dass da einiges zu tun ist. Ich glaube, dass der Einsatz eines Features wie beispielsweise eines TPMs dazu führen wird, dass Sicherheit überhaupt erstmal bewusster wird. Ich glaube aber auch, dass es sich um einen Standard handeln muss, denn nur dann ist das Ganze auch kommerziell effizient machbar. Also ein Standard, an einem Standard ist im Prinzip auch nichts Schlechtes, weil in allen anderen Gebieten akzeptieren wir, dass ein Standard hilft, Märkte zu entwickeln. Mein letztes Statement kann ich mir fast schenken. Es geht zum Thema Smartcards. Ich bin beruhigt, dass ich zu Infineon zurückfahren kann und sagen, unser Smartcard-Business wird nicht sterben. Das sehen wir auch so, weil wir einen ganz großen Unterschied zwischen dem, was ein TPM kann und dem, was eine Smartcard kann. Es gibt Aufgaben, die überschneiden sich, ganz klar. Aber wir haben einmal einen Fixed-Token, den ich aus einem Gerät nicht hinaus bewegen kann und einmal einen Mobile-Token, den ich mit mir herumtragen kann. Deswegen glaube ich, dass diese Dinge komplementär sind und ich freue mich, dass das hier bestätigt wird. Vielen Dank.
Jo, vielen Dank, Thomas Rostek. Sie sehen, es geht relativ friedlich zu hier auf unserem Panel. Das ist auf der einen Weise schön, weil alle diese Sprecher hatten ja eine Hausaufgabe. Die hatten nämlich den BMWA im Prinzip eine Meinung zu dieser Fragestellung abzuliefern und sie haben ihre Hausaufgabe alle sehr brav gelöst. Daraus kann man jetzt zwei Konsequenzen ziehen. Die eine ist, wer seine Hausaufgabe so schön gelöst hat, der könnte sich ja auch vom BMWA auch mal etwas wünschen dürfen. Nämlich, was stellen Sie sich eigentlich vor, was das BMWA als nächstes Mal sinnvollerweise tun sollte, um diese Trusted Computing Initiative in einer Weise zu begleiten, die der deutschen Wirtschaft hilft, weil dafür zahlen wir ja Steuern ans BMWA. Das wäre also dann für die Runde, wo Sie sich eigentlich untereinander streiten oder Stellung nehmen sollten, nochmal ein Ersatzpunkt. Wenn Sie sich also nicht streiten mögen, dann äußern Sie Wünsche ans BMWA. Die zweite Frage, die wir natürlich auch haben, ist und später auch nochmal an die anderen ist, wir haben heute Vormittag viel über Netzwerkökonomie gehört, beziehungsweise über in Anwendungen der Theorie der Netzwerkökonomie. Das Thema ist jetzt zweimal angesprochen worden, etwas distanzierter, als es heute Vormittag gekommen ist. Vielleicht mögen unsere anderen Kolleginnen und Kollegen auch noch was dazu sagen, wie sie das sehen mit der Netzwerkökonomie und diesen Logins. Werden die alle so scharf und hart kommen und wie wirkt sich das auf Mittelständler aus? Das sind natürlich auch Fragen, die vielleicht später später im Saal aufkommen werden. Und die dritte Frage, wir haben jetzt gehört, die Smartcard-Branche ist nicht bedroht. Jetzt werfe ich mal eine Frage auf, die mir neulich jemand gestellt hat. Wenn wir nächstens eine Trusted Computing Base haben, beziehungsweise ein TPM haben, dann könnten wir die natürlich auch im Mobiltelefon haben. Brauchen wir dann noch eine SIM-Karte? Die Smartcard-Branche lebt ja ganz massiv davon, dass sie SIM-Karten in Mobiltelefonen verkauft und vertreibt. Das ist ein ausgesprochen europäisches Geschäft auch. Es kommt auch in Amerika auf, aber es ist eher europäisch. Können wir uns vorstellen, dass wir nächstens ein TPM-Telefon haben und da brauchen wir gar keine SIM-Karten mehr? Oder hat die SIM-Karte noch so viele andere Funktionalitäten, dass der SIM-Kartenmarkt unabhängig von der TPM weiterleben wird? Das sind also mal drei Fragen. Falls Sie keine Lust haben, sich untereinander zu behaken, dann dürfen Sie sich mit diesen Fragen amüsieren. Und ja, möchte jemand anfangen? Anybody like to start?
Okay, vielleicht starte ich mal mit der letzten Frage, weil das ist eine spannende Frage, die wir auch immer häufig hören mit der SIM-Karte. Technisch möglich ist es, da der den TPM im Prinzip ein erweiterter Smartcard-Controller ist mit der vergleichbaren Sicherheit, ist es natürlich technisch möglich, sowas zu integrieren. Betrachtet man sich aber den Markt, dann wird man zwei Dinge feststellen. Auf der einen Seite hat man sehr differenzierte Logistikprozesse, denn sie bekommen Smartcards und und das Handy von zwei unterschiedlichen Herstellern. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, noch der viel wichtigere Teil, gilt hier die Frage der Ownership. Wem gehört was? Und die SIM-Karte gehört ganz dediziert dem Operator. Der Operator alleine entscheidet heute darüber, was auf diese SIM-Karte geladen werden kann oder nicht. Und in Diskussionen, die wir mit den Operatoren geführt haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie dieses Recht aufgeben wollen. Das vielleicht als Statement dazu.
Haben wir ein Statement zur Mobilkommunikation? Bevor ich da nochmal nachhake, die Frage hier, gibt es Wünsche ans Wirtschaftsministerium? Herr Felsen.
Weniger Wünsche ans Wirtschaftsministerium, sondern nochmal zu der Verbreitung von TPM, wenn man sich TCPA anguckt, also diese Grundorganisation, die einen Fehler gemacht hat, zu versuchen, ihre Mitglieder geheim zu halten, was auch dazu geführt hat, dass das Ganze dann eben in der Öffentlichkeit so als Art IT-Sicherheitsmafia dann gesehen worden ist. Und daran krankt, glaube ich, auch noch ein Großteil NGPS, SCP, aufgrund dieses Geburtsfehlers. Da war die Sache ganz klar eingeschränkt im Bereich der IT-Sicherheit, was die PCs angeht. TCG, wenn man sich jetzt auf die Homepage danach guckt, die wollen tatsächlich TPM nicht nur auf dem PC-Bereich machen, sondern auch auf die Handys, auf die PDAs und so weiter. Also praktisch überall, wo Elektronik eingesetzt wird, auch auf die Fernseh-Payboxen und so weiter. Also das ist eine Entwicklung, die man genau verfolgen muss auch. Weil wenn das tatsächlich so passiert, dass also TPM flächendeckend eingesetzt wird, also nicht nur auf einem, sage ich mal, zwar sehr großen Gebiet wie den PCs, sondern auch noch auf den übrigen Bereichen, wenn da irgendwo ein grundlegender Fehler passieren sein sollte, ein Designfehler oder sonst etwas, dann hätte das natürlich wesentlich mehr Auswirkungen weil das ja praktisch dann die gesamte Fläche sämtlicher elektronischen Anwendungen betreffen würde, als dann nur einen bestimmten Bereich. Also da müssen wir auch höllisch aufpassen, ob da auch nicht wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird.
Okay, vielen Dank, Herr Felsmann. Wünsche der deutschen und internationalen Wirtschaft und Wirtschaftsministerium. Herr Rustemeyer, dann Herr Köhler.
Ja, ich will vielleicht nochmal in die Richtung einen Appell loswerden, der dahin geht, dass man in der Diskussion vor allem auch die Anwendungsseite betrachten muss. Wir haben immer wieder gehört, auch von der TCG, dass die Schnittstellen offengelegt sind und allen offen stehen, sie zu benutzen. Aber es hilft uns nichts, wenn wir nachher einen NGSCB haben, wenn wir einen TCPA Linux haben und einen TCPA macOS und alle drei Welten sind so voneinander getrennt, dass ein übergreifender Austausch von Dokumenten nicht mehr möglich ist. Insofern halte ich es einfach für wichtig, dass man hier nicht nur auf die technische Plattform guckt, sondern vor allem auch auf die Applikationsseite und die Bestrebungen dahin macht oder dahin geht, dass diejenigen, die zwischen Applikationen Dokumente und Arbeitsergebnisse austauschen wollen, das weiterhin tun können. Ja.
Also ich wollte noch einmal auf den Punkt eingehen, Mittelstand, um das zu definieren. Also wir sind eine Firma mit 220 Mitarbeitern. Ich würde vielleicht dieses Thema ausdehnen auf vielleicht die Betrachtung der Gefährdung, ja, auf, muss man so einzugrenzen, auf deutsche Unternehmen, die nicht so groß sind wie SAP. Um sich mit Infineon zu vergleichen, also es gibt zwei deutsche Mitgliedsfirmen in TCG, also das ist Infineon und das ist der Newcomer und Utimaco, so die etablierte Firma seit 20 Jahren, also um das Bild zu zeigen. Also eine mittelständische Firma, die seit 20 Jahren existiert und auch schon oft gehört hat, dass bedrohende Technologien kommen, die jetzt das gesamte Unternehmen gefährden, das ist für uns nicht neu. Und trotzdem zeigt es sich, dass Firmen unterhalb der Größenordnung von einer Microsoft, von einer Infineon oder anderen dieser Größenordnung sehr wohl einen Platz haben. Dann komme ich aber auch gleich zu der Wunschliste. Wir haben immer wieder gesehen, dass den nationalen Regierungen bei solchen Technologien eine besondere Bedeutung zukommt. Und ich zitiere mal einen Banker. Ich möchte jetzt die Bank nicht nennen, aber ich kann dieses Zitat sehr wohl bringen. Er sagte, wir sind doch nicht so dumm und bauen Infrastrukturen auf, die der Staat nachher für seine Zwecke nutzt. Es ging damals um das Thema PKI. Wenn ich damit den Vergleich dazu nehme, dass in den USA heute Großaufträge vergeben werden von der Regierung, zum Beispiel zum Thema Smartcards, Militär und so weiter, da würde ich schon sagen, dass auf unserer Wunschliste, ich würde nicht sagen, es ringt nur Richtung BMWA, sondern generell auch hier die nationalen Regierungen eine Verantwortung haben. Es ist schön und gut, den freien Markt und auch das Konkurrenzverhalten der Marktteilnehmer zu fördern, sollten aber nicht unterschätzen, dass auch gewisse Effekte angetriggert werden müssen, die nur von dieser Seite kommen können. Denken Sie zum Beispiel an das Thema der Zertifizierung. Es ist eine ganz normale, eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat die Autorität besitzt, Identitäten zu bestätigen in Form von Pässen. Ja? So, und wenn der Staat hier in seine Verantwortung hineingeht, in eine Vorreiterrolle, dann wird man auch die übliche Sequenz ablaufen sehen, die wir sehr wohl kennen in anderen Bereichen, gerade jetzt in Amerika, dass eben gewisse Strukturen erst aufgesetzt werden für den Kunden Regierung, Behörde. Im zweiten Schritt kommt dann der Kunde Industrie und im dritten Schritt kommt der Consumer. Und da, meine ich, sind die Europäer gefordert, auch um jetzt dieses Thema zu beschleunigen, hier sich ganz genau zu überlegen, wo im Bereich Government, also im Bereich Behörden, im Bereich Regierung, diese Technologien eingesetzt werden können, nicht um einen Subvention zu tun, nein, nein, sondern konkret, damit auch zum Beispiel die Behörden dabei Geld sparen, damit die Verwaltung effizienter wird. Und da sehe ich ein enormes Potenzial, auch hier eine ganze Entwicklung anzutriggern. Meine Meinung dazu ist, dass wir uns momentan auch jetzt innerhalb der Firmen, Mittelständler, kleinere, größere Firmen gar nicht um den Kuchen streiten sollten. Jeder muss hier einen guten Job machen, wo ich meine auch einen guten Job in dem allumfassenden Bild. Aber wir müssen diesen Kuchen erst backen. Es geht nicht darum, sich um die Kuchenstücke zu streiten. Wir müssen diesen Kuchen backen und wir müssen ihn ins Schaufenster tun. Und da ist es auch ganz wichtig, es zu kommunizieren. Wenn den jemand sieht, den Kuchen, kann ihn niemand kaufen. Deshalb ist auch ganz groß ein wichtiger Punkt, dass die TCG viel Aufwand treiben wird, zu schulen, Aufklärung zu betreiben, zu kommunizieren. Ich möchte gar nicht das Wort Marketing verwenden, weil ich würde meinen, dann Chaos Computer Club hat sich nicht gemeldet, aber Marketing hat immer so ein bisschen den Anstrich der Manipulation der Informationen. Nein, das soll es nicht sein, sondern es soll eine Diskussion darum stattfinden. Es sollen die Technologien herausgefiltert werden, die tatsächlich einen Nutzen bringen. Und es soll auch das berühmte Messer, das zum Verletzen eines Menschen führen kann, ausgegrenzt werden, dass diese Technologien nicht zum Einsatz kommen. Und ich denke sehr wohl, dass TCG von den Inhalten und von seiner Organisationsform hier eine sehr gute Plattform darstellt. Es sind alle Komponenten vorhanden, diese Transparenz zu schaffen und diese Transparenz auch mit den Entscheidern in der IT, mit den Entscheidern im Bereich des Government und wo immer es notwendig ist, dass man diese Kommunikation jetzt gestalten kann.
Herzlichen Dank, Herr Köhler. Weitere, ja, ich höre Unterstützung aus dem Saal, trotzdem oder gerade deswegen oder wie auch immer. Jetzt ist die Zeit, wo ich versprochen hatte und wo ich mir wünsche, dass wir Statements aus dem Saal bekommen. Ich meine, wir haben ja auch noch ein paar Fragen sonst, die wir diskutieren können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so der ein oder die andere eine Intervention machen möchte, eine Frage stellen möchte. Ich sehe einmal da hinten in schwarz-rot und einmal hier vorne in weiß das und einmal in weiß mit rot. Da fangen wir doch einfach mal mit an. Und sagen Sie jeweils vielleicht auch kurz an, wo Sie herkommen und was Ihr Hintergrund ist.
Ja. Hallo, also mein Name ist Christian Stüble, ich bin von der Uni Saarbrücken und ich hätte zuerst einmal einen Kommentar zu dem, was Herr Frank Rustemeyer gesagt hat bezüglich der Identifikation, die TCG bzw. die TCPA-Spezifikation zur Verfügung stellt. Meiner Meinung nach fehlt ein ganz wichtiges Element in diesem Bereich und zwar bietet TCPA momentan keine Möglichkeit einer sicheren Identifikation von Endgeräten durch den Benutzer. Zwar gibt es Mechanismen, die erlauben, dass andere Geräte die Integrität meines eigenen Systems kontrollieren. Aber ich selbst habe dazu nach den aktuellen Spezifikationen keine Möglichkeit, außer vielleicht mit einer Smartcard, wobei ich aber dabei nur das Problem selbst auf die Smartcard sozusagen transferiert habe. Ohne ein weiteres vertrauenswürdiges Gerät geht das momentan nicht. Das nur so als Kommentar. Dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man weiterhin betont, dass TCPA nicht ein sicheres Betriebssystem ersetzt. Das sollte allen wirklich klar sein. Also ohne ein sicheres Betriebssystem ist der TPM-Chip oder TCPA-kompatible Hardware nicht mehr als eine Smartcard, nur dass ich sie nicht mit mir rumtragen kann. Also ich brauche auf jeden Fall dazu ein sicheres Betriebssystem und ich bezweifle, dass beispielsweise TCPA-Linux oder ähnliche Betriebssysteme, wie es sie heutzutage gibt oder geben soll, eine ausreichende Sicherheit zur Verfügung stellen werden in Zukunft. Wie wir auch gehört haben, werden eigentlich eher von der Bevölkerung viele Gefährdungen gesehen durch diese TCPA-Spezifikation, durch diese Systeme. Was einfach darauf zurückzuführen ist, dass es eben DRM-Capabilities gibt. Also es besteht die Möglichkeit, dass man ein Betriebssystem basierend auf dem TPM-Chip baut, welches genau diese ganzen Sachen ermöglicht. Und soweit ich das bisher mitgekriegt habe, hat dem auch niemand widersprochen. Natürlich erzählen alle nur die positiven Seiten. Es hat aber bisher niemand widersprochen, dass irgendeine der Gefahren nicht wirklich möglich sind. Und ich denke, es gibt nur zwei oder drei Möglichkeiten, diese Gefahren abzuwenden. Das würde entweder bedeuten, dass man die Spezifikation so ändert, dass eben diese Gefahren, diese DRM-Capabilities, sage ich mal, nicht mehr zur Verfügung stehen, was aber auch bedeutet, dass ich keine Möglichkeit habe, DRM-Anwendungen auf so einem System mehr zu bauen. Also meiner Meinung nach muss das nicht sein. Also ich sehe schon auch den Nutzen von solchen Capabilities. Und die andere Lösung ist eventuell, dass man sich eben nicht nur auf die Spezifikation begrenzt von der Hardware, sondern dass man überlegt, was ist eigentlich mit dem Betriebssystem, was auf dieser Hardware aufsetzt. Ist es vielleicht möglich, die Gefahren, die von dieser Hardware ausgehen, auf Betriebssystemebene zu kontrollieren? Dass man also sagt, ich möchte zwar einen TPM-Chip, der DRM-Capabilities bietet, aber ich möchte diese möchte natürlich nicht, dass diese gegen den Nutzer verwendet werden. Und daher ist, denke ich, einmal eine Aufforderung an das BSI, aber auch eventuell an die Trusted Computing Group, ob wirklich dieser Standard an der Hardware-Ebene aufhören sollte oder ob man nicht lieber beispielsweise ein Open-Source-Betriebssystem, auf jeden Fall ein offenes System, was jeder einsehen kann, zur Verfügung stellen sollte, was zwar diese Mechanismen bietet, die auch die Content-Provider benötigen, aber andererseits auch sicherstellt, dass die Gefahren sozusagen in diesem Betriebssystem oder in diesem Betriebssystemkern wirklich abgewendet werden.
Das war ein langes Statement und ich denke, es gibt hier oben bestimmt auf dem Panel Interesse, das Statement zu beantworten. Ich würde bitten, sowohl bei den Fragen als auch beim Beantworten des Statements zu berücksichtigen, dass wir morgen nochmal eine Sektion 6 haben, sicherheitstechnische Forderungen an TCG und NGSCB, wohingegen wir heute in der Sektion 2 in die IT-Sicherheitsbranche primär im Fokus haben. Das ist natürlich eng miteinander verwandt, aber ich würde sagen, alles, was in mehr sicherheitstechnische Details ist und weniger Branche ist, machen wir morgen und alles, was in der Branche ist, machen wir bevorzugt heute, sage ich einfach mal so als Appell. Und dann, denke ich mir, werden einige Leute was sagen wollen. Ich habe Thomas Rostek meldet sich und dann bestimmt auch noch ein paar mehr.
Vielleicht ein paar Statements. Erstens zum Thema Authentisierung oder das heißt, wie kann der Nutzer ein Feedback kriegen? Eins der Themen, womit wir auch noch nicht so ganz zufrieden sind, ist im Moment die Authentisierung des Benutzers gegenüber dem TPM. Das ist was, wo man mit Sicherheit noch was tun kann. Ein Teil wird auch in der Implementierung gelöst, das heißt ein Feedback des TPMs an den Owner wird über die Implementierung, aber ich glaube, da haben Sie recht, das ist im Standard noch nicht ausreichend gelöst. Das zweite Statement, was Sie gemacht haben, ist, das heißt kein sicheres Betriebssystem, kann ich nur voll unterstützen. Das ist genau das, was ich heute Morgen auch gesagt habe. Die Integration in das Betriebssystem ist essentiell, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. So, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig wahrgenommen habe, was Sie als nächstes gesagt haben, weil das klang jetzt so, als hätten wir hier einen fürchterlich gefährlichen Baustein, den wir einbauen, von einem TPM, von dem eine Gefährdung ausgeht. Wenn von dem TPM mehr Gefährdung ausgeht als Nutzen, dann sollten wir es lieber sein lassen. Nur das sehe ich im Moment nicht so. Ich würde auch nicht sagen, dass eine Gefährdung von DRM ausgeht. Also das Digital Right Management ist erstmal eine legitime, oder generell Content Protection ist zunächst mal eine legitime Forderung aus meiner Sicht. Wenn ich einen Content, ich meine, wenn Sie ein Geschäft gründen und Sie wollen einen Content ins Netz stellen und Sie wollen damit Geld verdienen, dann wollen Sie, dass dieser Content gemäß den Bedingungen, die Sie veröffentlichen, behandelt wird. Das heißt, und das ist ja heute ein paar Mal gesagt worden, dass DRM dass das möglich ist mit diesen Systemen, auch wenn sie nicht nur oder hauptsächlich dafür gemacht worden sind. Deswegen glaube ich auch nicht, dass also jetzt zur Fragestellung, kann das Betriebssystem dann diese Probleme abfangen? Ich glaube, ein Großteil der Diskussion, die wir heute führen, ist, dass wir dem Betriebssystem ja auch nicht trauen. Das heißt, die Frage, ob die Gefährdung, die Sie jetzt beim TPM sehen, durch das Betriebssystem, dem offensichtlich auch nicht getraut wird, abfangen können. Ich glaube eher, dass die Gefährdungen, die in dem TPM liegen, mehr durch Statements entstehen, wo einfach Behauptungen in den Raum gestellt werden. Und die Behauptung, die im Raum steht, ist, dass eine Firma oder eine Branche bestimmte Dinge tun wird. So, wenn diese Firma oder diese Branche sagt, das werden wir nicht tun, dann wird das trotzdem nicht erstmal nicht akzeptiert. Ich akzeptiere, dass man sich das anschauen muss, dass man diese Branche beobachten muss, damit dort nichts schief geht. Aber wir haben ein grundsätzliches Thema. Diese Produkte sind genauso vertrauenswürdig wie die Firmen, die dahinter stehen. Wenn wir den Firmen nicht vertrauen, haben wir ein essentielles Problem sowieso.
Dank. Ich habe eine Frage. Es gibt Applaus.
Es ist ja nicht nur eine Firma, die daran beteiligt ist, nebenbei.
Ich habe eine Frage aus dem Publikum ein bisschen anders verstanden. Wenn ich richtig verstanden habe, ging es darum, wie identifiziert sich das Gerät gegenüber dem Nutzer, nicht wie identifiziert sich der Nutzer gegenüber dem Gerät? Ich sehe da ein Nicken aus dem Publikum. Also das wäre möglicherweise für die weiteren Kolleginnen-Statements von hier oben nochmal interessant, das zu beantworten. Ist das ein Feature, was in die TPM oder wie auch immer hineinkommen soll, würde das neue Märkte erschließen? Vielleicht mag der Thomas Rostek am Schluss auch nochmal was dazu zu sagen. Aber jetzt erstmal, ja, Kommentare von Brian Lamacchia und von Frank Rustenmeier.
So, this issue as to how does the TPM or ultimately in our case the right-hand side identify itself as still having the integrity that it started with to the user is actually a very interesting one for us, because what you need to do is communicate to the user in some unspoofable mechanism that they're talking to, say, a window that is thrown by the right-hand side, when that window could just as easily be decorated or thrown by a malicious program running on the left-hand side operating system. And there have been a couple of different suggestions, and we're actually open and looking for more suggestions on technology to do this. One way, obviously, is to use an external involver device, that is a USB token or a smart card or something, that effectively would conduct the same sort of challenge response system with the TPM and the NGSCB right-hand side nexus that a server would do. You do an attestation to the device. That requires you carry a device around with you that you're able to read a hash value on its display and know that means that things are good. Another possibility is that when you initialize the system, you give it some secret information, say your favorite fruit and your favorite number from 0 to 100, and then the system, when it's operating properly and displays a window to you, basically shows you a banana and a 26. Okay, that's my favorite fruit and my favorite number, so now you all know that. If somebody tries to spoof, then they'd have to throw those same sorts of icons and information up, and they'd have to guess. The problem with this sort of approach is we've actually put some of this through some user testing, and what we found is that if we tell users, pick three icons, and when those three icons show up on the window, that means it's a trustworthy system, and we show them a window that has one of the three icons and two are wrong, then they say, oh, well, it's a third trustworthy, so I guess it's okay for me to type stuff in there. So this is a bit of a problem, too. The third suggestion that actually came from Ron Rivest at MIT was to actually change the scan rate of the window on your monitor so that your secure windows actually scanned at a different rate, and you could have like a light pen or something that would detect whether you were scanning at 60 cycles or 75 cycles. This doesn't work on laptops or things, but there are a number of different possible approaches that we can use to try and communicate whether or not a particular window we're looking at, and ultimately the right-hand side, is you're actually talking to the right-hand side or some other device. But this is actually an area that's an open area of research and discussion for us, and so we're looking for comments on that.
Frank Rostemeyer.
Ja, ich wollte auch nochmal eingehen auf die Frage oder die beiden Fragen, die aufgegangen sind, die Authentisierung des Nutzers gegenüber dem System und die Authentisierung des Systems gegen den Nutzer. Beides ist, denke ich, alleine mit TCPA nicht möglich. Also auch für die Frage, die Sie aufgeworfen haben, da sitzt ja noch das Betriebssystem dazwischen. Das ist auch aus der Antwort jetzt deutlich geworden. Und da wollte ich nochmal kurz auf Ihre Anregung eingehen, hier ein sicheres Kernbetriebssystem zu schaffen, was das übernimmt. Ich frage mich, ist das praktisch umsetzbar? Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie hier ein Betriebssystem in den Markt setzen kann. Also das ist einfach die Frage dazu. Und verlagert das, und die zweite Frage dazu ist, verlagert das das Problem nicht eigentlich dann nur einen Schritt weiter in die Anwendung? Weil auch wenn ich diese Betriebssystemschale habe, kann ich ja immer noch Anwendungen haben, die wiederum die Features des Betriebssystems missbrauchen. Also insofern, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Die Lösung muss tatsächlich einmal daran sein, dass die Technologie natürlich weiterentwickelt wird und dass aber gleichzeitig Regelungen geschaffen werden, wie ein Missbrauch organisatorisch verhindert wird.
Okay, herzlichen Dank. Dann machen wir mal mit der zweiten Publikumsfrage weiter.
Ja, ich setze jetzt auch mal einen anderen Hut auf und bin jetzt Teil der Sicherheitsbranche und muss sagen, von 50 Kunden ist nicht einer dem TCPA irgendwie Sicherheit gebracht hätte, also von meiner Beobachtung her. Deswegen, ich sehe das ja mit Begeisterung, dass mal mehr Leute Sicherheit als Argument benutzen, weil das hilft mir auch. Aber ich sehe nicht, dass die Technologie wirklich weiterbringt. Also ich sehe zum Beispiel, dass wenn Leute glauben, dass ihre Clients manipuliert werden könnten, dass sie dann halt Film-Clients nehmen, wo keine Platten drauf sind, die angefasst werden könnten. Oder man kann ganz tolle Sachen machen, verschlüsselte Dateisysteme und ein Token, was den Key hat, damit man weiß, da kommt keiner ran. Also es gibt ganz tolle Lösungen ohne Hardware. Und bei Hardware habe ich immer das Problem, dass ich als User eben auch nicht direkt mit der Hardware rede, sondern da ist immer eine Software dazwischen. Und die Software, also was TCPA leisten kann, ist, dass die Software prüfen kann, ob sie sich selbst traut und ihren unterliegenden Schichten. Aber ich als User habe überhaupt keine Möglichkeit zu sehen, welchen Teilen ich da jetzt trauen kann oder ob irgendjemand was gespooft hat. Und dadurch, was mir fehlt, was mir auch beim Handynetz fehlt, ist, dass sich das System mir gegenüber authentisiert. Wir haben gesehen, das kam jetzt hier schon als Frage, aber im Grunde das ist das wichtigere Problem. Ja, dass zwar die Software, also das ist so wie der Abtaster am Flughafen. Ja, das nimmt man hin, wenn man merkt, dass da ein wichtiger Sicherheitsgewinn von ist, aber wenn je mehr Devices da sind, die im Grunde von mir irgendwelche Strapazen oder mehr Geld haben wollen dafür, dass ich im Grunde keine für mich erfahrbaren Sicherheitsgewinn habe, desto mehr komme ich mir als Verbraucher überrumpelt vor. Und was ich vielleicht so auch nochmal sagen kann, bei der Fragen-Hotline vom Chaos Computer Club und im Heise-Forum sieht man immer ganz gut, dass die Benutzer kommen und sagen, von wem kann ich denn überhaupt noch Computer kaufen, wenn ich TCPA nicht möchte? Das ist im Moment ein Ton, und das hört man sehr häufig, dass die Anwender so viel Angst vor dem System haben, dass sie wissen möchten, wie kann ich das überhaupt umgehen. Also die Angst im Markt ist sehr groß davor, auch wenn die Hersteller das natürlich nicht so gerne so sehen. Aber es ist so, und die Leute haben Angst und denken, oh, dann kaufe ich AMD, und dann kam raus, oh, AMD ist da auch drin, und es half natürlich nicht, dass die Mitgliedsliste nicht öffentlich war. Aber diese Überrumpelungsgefühle sind in der breiten Konsumerbasis sehr stark, zumindest in Europa. Und ich denke, das ist eine Sache, da muss man sich als Industrie Gedanken machen. Es reicht nicht, ein paar Folien aufzulegen und zu sagen, das wird alles sicherer. Denn was ich auch noch so eine Statistik, die ich vielleicht an der Stelle relevant finde, von den 100 letzten Viren sind 98 über Outlook Scripting verteilt worden. Und wenn jetzt Microsoft kommt und sagt, wir machen TCPA wegen der Sicherheit, dann frage ich mich, warum schalten die nicht einfach Scripting ab? Ja, das wäre ein Sicherheitsgewinn, das könnte man mal eben machen. Nächste Windows-Version überhaupt kein Thema. Für mich entstehen keine Kosten, ja, ich brauche keine neue Hardware. Aber jetzt hier so ein System mir zu geben und zu sagen, aber dann wird sicher, da habe ich das Gefühl, das ist ja noch mehr Kram, den ich im Grunde nicht verstehe. Also das sorgt nicht dafür, dass ich mich als Enduser sicherer fühle mit dem Rechner.
Okay, während sich unser Panel Antworten überlegt, möglicherweise auf diese Fragen, vielleicht zwei Fragen von mir kurz an Sie. Sie haben gesagt, 50 Kunden. Ich will jetzt nicht wissen, was für Kunden das sind im Einzelfalle, aber in welcher Branche sind Sie da unterwegs? Entwickeln Sie Software für Kunden oder beraten Sie Kunden? Oder also was für ein Typ von Kunden sind das? Was für ein Typ von einer Branche ist das, für die Sie da gerade sprechen?
Ist Beratung für größere Firmen, also Telcos, Banken, also schon Leute, wo man sagen würde, Sicherheitsbedürfnis ist da, ja. Aber so konkret messbar, und auch das, die haben nie danach gefragt, ob man da nicht was tun könnte. Also das ist auch nicht so, dass die sagen, wir brauchen jetzt sichere PCs üblicherweise. Also es gibt natürlich so den Berater, den obersten IT-Menschen, der liest die Zeitung und hat schon Fragen, aber dass tatsächlich irgendeine von diesen Firmen kommt und sagt, oh, wäre das nicht toll, wenn wir jetzt neue PCs kaufen könnten, gerade bei der Marktlage im Moment ist das nicht so.
Ja. Und Frage 2 ist natürlich, Sie haben jetzt Wünsche an die TPM geäußert, gibt es Wünsche ans BMWA an der Stelle aus der Sicht Ihrer Branche heraus?
An das BMWA, ja, ich würde mir wünschen, dass das BMWA ein bisschen versucht zu fördern, dass in Deutschland Sicherheitssoftware gemacht wird. Also was im Moment halt viel passiert, ist, dass die Wirtschaft sich in Abhängigkeit von Software aus dem Ausland begibt. Und gerade als deutsche Regierung ist es ja eigentlich schon aus wirtschaftlichen Gründen, sollte man denken, es liegt in deren Interesse dafür zu sorgen, dass in Deutschland Kompetenz zum Thema Security aufgebaut wird. Aber wenn die Regierung dann selber Windows kauft, um das mal ganz plump zu sagen, dann ist natürlich die Frage, dann reduziert sich, was in Deutschland stattfinden kann, eben auf Beratung oder eben auf Nischen wie Smartcards. Ich will jetzt nicht den Smartcard-Markt kleinreden, aber im Vergleich zum gesamten Security-Markt, da könnte viel mehr geschehen. Ja, man könnte zum Beispiel, könnte das BMWA einfach so einen Auftrag rausgeben, mal ein Audit vom Linux-Kernel zu machen oder so. Es gibt ganz viele konkrete Sachen, Software-Audits, die mal gemacht werden müssten. Und statt anderer Subventionen wäre das was, wo man auch tatsächlich einen berührbaren Nutzen von hat. Und das würde ich mir mal wünschen von der Regierung.
Zu den einzelnen Themen, wer möchte anfangen?
You'd like to start off? Okay.
Okay, I'll try to answer some of the comments that were made. Intel has also gone around and talked to a variety of companies, and the value propositions that I had talked about earlier were recognized by those companies. We're obviously talking to different companies than the 50 you talked to. So I can't speak directly to that, but there are companies that recognize there's value in increased security and the kind of protections that are offered in the technology here. How to buy computers without TCPA, without TCG components. Intel is committed to making that choice available. Right? This is not something that we expect to stick in every chipset, every PC, where there is no choice. And once again, Intel doesn't intend to do this, but even if we did, there are user controls in there. The user gets to turn it off, right? Absolutely nobody forcing it down anybody's throat. So, and the final comment I wanted to make, I, in some sense, I almost wish I wasn't sitting on this panel because I'd like to be sitting in the open source Linux discussion right now as well. So I'm really curious to see the conclusion of that panel. But one of the things that TCG and Intel is committed to is open standards. Right? These are standards that are not unique to any vendor's product. They're not unique to a particular operating system. They're not even unique to a particular CPU. So the opportunity is there for various vendors to deliver products taking advantage of the fundamental features that I outlined earlier.
Okay, thanks a lot. Any more statements here from the panel? Alexander Köhler, Frank Felsmann.
Ja, ich möchte nochmal auf diesen Mehrwert eingehen, der jetzt hinterfragt wurde. Was bringt mir jetzt tatsächlich TCG mehr? Also ich kann es beurteilen aus den Kundenanfragen, die wir bekommen. Und das ist durchaus interessant, wie viele Kunden aus unserem Kundenstamm auf uns zukommen und nach TCG fragen, beziehungsweise konkret auch Geräte gekauft haben, beziehungsweise jetzt über den Rollout nachdenken und dann sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, ob zum Beispiel die nächste Generation von Notebooks mit diesem TPM-Chip von welchem Hersteller auch immer ausgerüstet sein sollen. Und ich glaube, im Unternehmensumfeld zeigt sich sehr deutlich, diese Vernetzung, das ist ja nicht nur eine Frage der Security, es ist auch eine Frage der Administrierbarkeit der Komponenten. Und wenn man dieses gesamte Bild betrachtet, Administrierbarkeit, Security, Total Cost of Ownership, kommen plötzlich Überlegungen in Gange, die gerade auch für Sie als beratendes Unternehmen dann sehr interessant sind, wo ich bei sagen muss, dass gewisse Großkunden da schon sehr weit denken und durchaus für sich, ohne dass man das jetzt aktiv promotet, was wir natürlich auch tun, bereits für sich solche Gedanken zusammengezogen haben. Es kam auch das Thema auf Digital Rights Management, auch heute früh. Ich möchte da auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu liefern. Man denkt ja oft im Digital Rights Management daran, dass irgendwelche Hollywood-Filme dann eben nicht mehr frei verfügbar übers Internet wandern können. Das sei jetzt mal ausgeklammert. Aber stellen Sie sich auch mal vor, Sie sind ein mittelständisches Unternehmen, haben 500 Mitarbeiter, sind zum Beispiel, nennen wir es mal, ein großes Ingenieur- oder Architekturbüro. Und Sie möchten sicherstellen, dass nicht von jedem Plan, den Sie erstellen, ein Doppel bei dem Mitarbeiter zu Hause liegt, den er dann elegant mitnehmen kann zur Konkurrenz. Das sind nun die aktuellen Sorgen und Nöte. Und wir erinnern uns ja alle noch an den Fall, wie etliche Kartons von, ich denke, von General Motors mal zu VW gewandert sind. Das sind tatsächlich die Sorgen und Nöte, die die großen Firmen haben, die sagen, uns kommt eine Bindung der Inhalte an die Maschinen, auf denen die Dinge bearbeitet werden, sehr recht. Und wenn solche Fälle passieren, sind man jetzt mal nämlich schnell in der Frage der Haftungsrisiken und dann wird die Frage gestellt an das Unternehmen, liebe Geschäftsführung, was haben Sie denn unternommen, um dieses zu verhindern? So, und das sind Themen, die durchaus solche Dinge wie Digital Rights Management treiben. Dass auch zum Beispiel nur registrierte CDs auf den Notebooks eingespielt werden können, die abgefragt werden, ob sie jetzt im Unternehmensnetzwerk registriert sind und so weiter. Also Digital Rights Management in der Consumer-Form ist ein Aspekt, zu dem möchte ich mich gar nicht äußern, weil ich mir das auch als privater Benutzer ganz genau überlegen würde, ob ich das jeweils nutze. Das ist ein großes Fragen, das weiß ich noch nicht. Aber im Unternehmensumfeld sehe ich da sehr wohl einen großen Bedarf und auch von der Gesetzgebung her einen Zwang, dort aktiv zu werden. Deshalb sehe ich das Digital Rights Management durchaus als eine legitime Maßnahme, die Interessen eines Konzerns in Bezug auf seine Intellectual Property, und wenn ich sage Konzern, muss ich auch dazu sagen, eigentlich auch eines 10-Mann-Büros, das Werte dort aufbaut, die man eben heute nicht mehr in 6 Kartons nach draußen tragen muss, um sie zu stehlen, sondern die man eben über die Jahre hinweg ganz einfach dadurch aufsammelt, indem man sich immer wieder Kopien auf CDs zieht. Naja, und wenn die CDs dann eben woanders benutzbar sind als auf dem Arbeitsrechner der Firma, wandert diese Intellectual Property natürlich auch sofort zum Mitbewerber. Und da sehe ich schon, dass das Thema DRM durchaus sehr positiv besetzt werden kann und hier auch dem Benutzer, in dem Fall der Firma, einen konkreten Nutzen bietet.
Dank, Frank Felsmann, und dann Brian Damakia.
Speziell zu den Scripting-Viren. Das Hauptproblem für die Verbreitung der Scripting-Viren liegt an der unseligen Allianz zwischen Outlook und dem Internet Explorer und an den Benutzern. Es ist möglich, E-Mails im HTML-Format zu verschicken. Viele machen das auch. Dafür ist E-Mail eigentlich gar nicht vorgesehen. E-Mail sollte eigentlich plain ASCII sein. Was passiert, wenn man Outlook eine Mail im HTML-Format bekommt und man hat über den Internet Explorer Active Scripting erlaubt, also JavaScript insbesondere, wo man aus dem Internet sich nicht mehr auf Seiten tummeln kann? Das Ding wird automatisch ausgeführt und dann ist der Rechner verseucht. Was die Forderung von uns an Microsoft war, das Ganze abzustellen und Outlook dann eben, wenn Mail im HTML-Format kommt, dann eben nicht nur den Internet Explorer abzuarbeiten, sondern Mini-Browser. Das ist abgelehnt worden, was mittlerweile die neueste Version ist, jetzt bei dem Outlook, glaube ich, 2003, dass es da möglich ist, HTML-Mail im reinen Plain-Text zu sehen und das Skript eben nicht mehr ausgeführt werden. Das ist praktisch das neue Security-Patch. Das würde dagegen helfen und da gebe ich recht, dazu brauchen wir kein TCG und auch kein NGSCP.
Das noch ihm hinterher schieben darf. Wir sind zwar hier nicht im Open Source Forum, aber was ich eine wichtige Frage bei TCPA finde, wir haben jetzt von IBM gehört und teilweise auch von Intel, dass sie gerne Open Source unterstützen möchten. Nun steht in der GPL drin, dass kein Source Code GPL sein darf, der von Patenten betroffen ist. Ja, außer, ach so, das ist gleich das nächste Thema.
Das würde ich jetzt doch zurückstellen wollen, bevor wir noch die kompletten Antworten haben auf die in Fragen der letzten Runde. Und dann haben wir leider auch noch 2 andere Leute, oder das heißt leider, die auch noch was fragen wollten. Insofern.
Okay, I just want to talk briefly and follow up on the Outlook blocking issue. I don't speak for Outlook, okay? I don't work on that product. And personally, if I use the presence of scripting as a filter, it pretty much catches spam, because it seems like only spam tends to use, you know, scripting and HTML mail and things like that. And personally, I'd be happy to turn all that stuff off. I can tell you that, in general, we are turning more things off by default. Microsoft seems to have learned its lessons sort of the hard way that shipping with a lot of things on by default is not necessarily a good idea, which is why you look at Windows Server 2003, you actually have to go through a lot of effort to turn on all of the services as opposed to them being on by default. When we went to Internet Explorer 6 and turned on the blocking of third-party cookies by default, while that is a trivial thing to do in terms of a setting in the browser when you ship a default setting, it turns out that actually had a large impact upon various aspects of business on top of the Internet. And we had to do a lot of coordination or notice, at least, and say to people, by the way, the certain technologies that you're using today aren't going to work in the future for the default settings in for users. And that's actually it takes a fair amount of time to make that work just from an infrastructure perspective. The thing to understand about the scripting and more generally about extensibility of Outlook or Office or any other program is that Microsoft views Office not only as an application but as an application platform that third parties build on top of and ship a lot of value off of. So anytime you constrain the extensibility of some of those products, you are effectively hurting or making it harder to develop extensions for those pieces of software. And so there's a balance that you have to strive between what features do you ship and what extensibility hooks do you put into the software, which obviously creates vectors for attack, versus what sort of value are you creating in the industry and letting people build on top of it. A lot of the work that we did in the .NET framework, a lot of the work that Java happens to do in terms of creating sandbox environments is has the potential to create restricted execution environments for extensibility, although very few companies have taken any advantage of that yet. But the ability to effectively write an application, say I'm going to allow third-party extensions, but only within a restricted execution context, seems to be a very powerful one that should be used more in the industry.
Okay. Machen wir mal weiter mit.
Ja.
Ach so, sorry, ein kurzes Statement, aber wirklich kurz vom Panel noch.
Ja, ich möchte noch ganz kurz auf Ihren Appell ans BMWA eingehen, die deutsche Sicherheitsbranche hier stärker zu fördern. Das ist ein Appell, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Ich glaube, es ist auch eine Strategie, die das BSI schon verfolgt. Und vielleicht hier nochmal die Kurve zum Thema zu kriegen. Gerade deshalb oder gerade aus dieser Motivation finde ich es wichtig, jetzt in der frühen Phase darauf zu achten, dass TCP eben nicht benutzt wird, um Marktschranken aufzubauen, die dann eben auch die Beteiligung von deutschen Herstellern eventuell an diesem Thema behindern können. Ja, das wollte ich nur nachtragen.
Und jetzt aber.
Ja, Waldemar Grozin, mein Name. Ich bin beim Bundesverband der Deutschen Banken. Da zuständig für Kartensicherheit allgemein. Und meine Fragen sind mehr an den Herrn Rostock und Herrn Köhler. Und zwar können Sie sich vorstellen, dass bei Internetzahlungsanwendungen, also Stichwort Geldkarte, Signatur, digitale Signatur, eventuell jetzt auch bald Mastercard-Visa-Anwendung, das TPM das ersetzen könnte. Problem ist da natürlich die Autorisierung des Nutzers gegenüber der Maschine, dem TPM. Aber könnte, wenn diese Lücke geschlossen werden könnte, meinetwegen mit Biometrie, oder was Sie dann dort als ebenso sicher ansehen würden, dass Internetzahlungsanwendungen dann entfallen könnten. Problem ist ja, was Herr Köhler angedeutet hat, dass der Staat bzw. die Banken sich um die Finanzierung des Kartenlesers streiten. Das Ding ist ja nicht ganz billig, wenn es sicher sein soll, dann würde der Kartenleser entfallen können. Wie würden Sie die Entwicklung sehen? Sie haben auch vorhin gesagt, dass Sie mit Telcos gesprochen haben, Stichwort SIM-Karte. Sie würden die Kontrolle über die SIM-Karte nicht so gerne abgeben, die Telcos. Haben Sie Gespräche mit Visa, Mastercard, eventuell dem ZKA, also der deutschen Kreditindustrie, schon geführt? Wissen Sie da mehr, als zum Beispiel ich jetzt weiß oder sagen kann?
Okay, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Ihnen alles sagen kann, was ich weiß, aber... also vielleicht mal zu der Frage, kann das TPM... Im Rahmen von Internetzahlungsverkehren angewendet werden. Ich meine, wenn ich mir heute Homebanking-Applikationen angucke, dann sind ja leider nur die wenigsten mit Hardware-Sicherheit verknüpft. Das heißt, wenn ich heute akzeptiere, dass ich über PIN, TAN, Disketten oder sonst irgendwie arbeite, dann glaube ich, dass ich mit einem TPM durchaus einen Schritt nach vorne machen kann, um da Hardware-Sicherheit reinzubringen. Zurzeit ist es aber so, dass richtige Signaturanwendungen mit dem TPM noch nicht vorgesehen sind, was nicht heißt, dass es nicht prinzipiell gehen würde, aber da hält man sich im Moment noch ein bisschen bedeckt, weil dazu müssen noch einige andere Dinge geklärt werden, die auch was mit einer Infrastruktur zu tun haben. Ich denke, dass es ein bisschen abhängig davon ist, auch wie die Applikationen im Nachhinein entstehen, ob ein TPM für eine solche Applikation ausreichend ist. Es hängt auch damit zusammen, ob ich diese Informationen, also die meine Authentisierungsinformationen mit mir mitnehmen will, um auch von anderen Plattformen arbeiten zu können. Deswegen denke ich, dass es... Also ich hab im Moment noch keine eindeutige Antwort, ob das TPM jetzt hier in dem Fall Smartcards für Homebanking ersetzen wird. Das ist mehr eine Frage, wie die Applikation nachher gestrickt ist. Aber ich denke, zum Status heute, zumindest zu den meisten Homebanking-Lösungen, kann man hier eine Verbesserung erreichen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe vorhin über Vertrauen gesprochen. Vertrauen kann man nicht einem Chip entgegenbringen, sondern Vertrauen bringt man einer Firma entgegen, die einen Chip macht oder den Leuten, die dort arbeiten. Wenn eine Bank einem bestimmten Chip, das ist ja durch die Signatur nachgewiesen, wer diesen Chip gemacht hat, wenn einer Bank dieser Firma nicht traut, dann haben wir natürlich ein fundamentales Problem, wenn diesem Chip irgendwelche Geheimnisse anvertraut werden sollen. Deswegen muss man ich glaube, das ist ein generelles Problem bei Services. Bei Services muss sich der Serviceanbieter immer die Frage stellen, vertraue ich auf eine existierende Infrastruktur oder möchte ich eine eigene Infrastruktur, zum Beispiel in Form von Smartcards, verteilen, so dass ich wie es zum Beispiel die Telco-Operator machen, sodass ich einen Counterpart habe, von dem ich weiß, dass er integer für mich arbeitet. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Genau zu dem Thema. Ich lasse trotzdem jetzt mal den Kollegen vor, der schon ganz lange gewartet hat. Im schwarzen Hemd ist auch nur ein einziger Unternehmen.
Mein Name ist Osman. Ich bin der Direktor von TICUM International Wirtschafts- und Medienagentur. Die IT, die Technologie entwickelt sich sehr hoch und sogar Tage zu Tage entwickelt sich unwahrscheinlich. Aber der juristische Schutz für diese Entwicklung ist fast nicht zu übersehen. Ich habe Juristen gefragt, ich habe Rechtsanwälte gefragt, ich habe auch Richter gefragt und so weiter. Und alle distanzieren sich, weil diese Technologie und die Gesetze zum Schutz dieser Technologie sind immer noch nicht ausreichend. Wann werde die führende Wirtschaft in diese Technologie auch sich darum kümmern, um ein Gesetz, die vor allem auch unter anderem der Konsumer zu schützen. Ich verreise in viele Länder, ich habe mit vielen Ländern etwas zu tun und ich sehe dort, wie das verletzt wird, wie ein CD oder wie irgendwas wird am nächsten Tag und wird hier in Europa für 200, 300 und vielleicht 800 verkauft, aber dort für 3 oder 4 Dollar verkauft. Das ist nicht das größte Problem, aber das größte Problem für mich als Konsumer, um meinen Computer zu schützen und um meine Daten zu schützen und auch mein E-Mail und Internet zu schützen.
Okay, herzlichen Dank. Nachdem wir hier zwar erst exzellente Branchenvertreter haben, aber keine Juristen, würde ich sagen, geben wir Ihnen einen Moment Zeit, über eine Antwort über diese Frage nachzudenken und nehmen noch ein paar weitere Publikumsstatements. Da ist einmal eins in dunkelblau, dann eins in hellblau, eins in weiß und wir machen erstmal die drei und dann sehen wir weiter.
Ja, hallo, mein Name ist Rose vom Magazin iX und was mich so ein bisschen an der ganzen Diskussion jetzt stört, das sind diese Lippenbekenntnisse vom Podium. Was ich den ganzen Tag hier höre ist, wir könnten Missbrauch treiben, aber wir tun es nicht. Und dann ist man so ein bisschen beleidigt, wenn wir hier, die wir hier sitzen, das nicht so richtig glauben. Und was mir daran fehlt, das ist, es reicht nicht als vertrauensbildende Maßnahme zu sagen, ich könnte es, aber ich tue es nicht. Und mal ehrlich gesagt, von den anwesenden Firmen haben sich einige in der Vergangenheit nicht gerade das Vertrauen der Verbraucher erarbeitet. Also ich möchte jetzt nicht groß aufzählen, welche Software und welche Anwendung alles nach Hause telefoniert. Aber das Vertrauen ist erstmal dahin und das muss man sich wieder erarbeiten. Und es reicht nicht zu sagen, wir könnten Missbrauch treiben, aber wir tun es nicht. Und ich fordere in dem Zusammenhang nicht nur, weil es mein Job ist, sondern weil es vielleicht einigen anderen auch so geht. Ich fordere eine gezielte, klare Informationspolitik, Transparenz. Und die fehlt mir auch, wenn ich vorhin auf dem Podium höre, der Benutzer hat die völlige Kontrolle über seinen Rechner und dann wird aus dem Publikum eingewandt, halt, Moment, aber er hat doch gar keinen Zugriff zu dem und dem Schlüssel und derjenige auf dem Podium muss einräumen, ja, das stimmt leider, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dann muss ich sagen, auch hier wird wieder gezielt Desinformation verbreitet. Warum? Und meine Forderung ist Transparenz und Information und nur dadurch kann man Vertrauen erarbeiten. Danke.
Es geht in hellblau weiter.
Ja, Thoralf Giro von der Firma Network Associates McAfee. Die Vorteile für Unternehmen, die Chancen für Unternehmen liegen ja dort relativ klar auf der Hand. Unternehmen können vielerweise davon profitieren. Nur wie sieht das jetzt mit den zig 100 Millionen Home-Benutzern aus? Wo ich ehrlich gesagt im Moment keinerlei Vorteile gegenüber heutigen Systemen mit zusätzlich einer verschlüsselten Partition sehe. Gerade wo das Marketingkartenhaus der absolut sicheren Systeme, vor allen Dingen für Viren und Trojaner durch TCG, ja ein kleines bisschen zusammengefallen ist, weil eine gewisse Rückwärtskompatibilität ja noch vorhanden sein soll. Und dann gerade damit zusammen, dass diese Technologie vielleicht am Anfang optional ist, aber irgendwann wird zum Beispiel DirectX sicherlich die aktivierte Technologie voraussetzen und dann hat man eigentlich keine Wahl mehr. Also können Sie da nochmal die konkreten Vorteile für Home-Benutzer, für Retail-User herausarbeiten?
Okay, wo ist der Business Case hier, die Value Proposition für die Konsumenten? Einmal Lichtblau.
Ja, noch, mein Name ist Uwe Harasko von der Firma Sherry. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Chipkarten. Kann die Chipkarte, der Chipkartenleser ersetzt werden durch den TPM? Da wir auch Terminalhersteller sind, die Antwort dazu wäre, man kann gewisse Dinge ersetzen, und zwar die Authentifizierung des Terminals an sich. Das heißt, bei diesen Applikationen kann dann ein einfacherer, preiswerter Laser vom Benutzer verwendet werden. Und diese teure Klasse 3 Laser, die besonders beim Bezahlen auf Geldkarte im Internet gefordert werden, könnte dadurch entfallen. Also es wäre hier eine gewisse Kosteneinsparung für den Benutzer bzw. für die Institute, die diese Laser dem Benutzer kostenlos zur Verfügung stellen, möglich.
Eine Anmerkung an der Stelle, direkter Kommentar von da drüben offensichtlich? Nicht? Okay, dann machen wir das. Ja, wir haben Fragen gehört zur Informationspolitik. Da würde ich sagen, den speziellen Fall würde ich bitten, nochmal zu diskutieren, wenn der Kollege, der in die Diskussion heute Vormittag verwickelt war, wieder im Raum ist, denn der ist, glaube ich, gerade in einem anderen Panel. Aber die allgemeine Informationspolitik mag möglicherweise interessant sein.
Aber vielleicht die Frage ans BSI, ob die Arbeitsgruppe da mal ein bisschen was aufbewegen kann.
Also die Frage ans BSI, was das BSI für eine Informationspolitik an der Stelle pflegt. Die Value Proposition für Konsumenten habe ich gehört. Und wie gesagt, es ist mitgekommen, dass die Branche unter Umständen an Chipkartenlesern ein bisschen was sparen kann.
Also die Erfahrung hat gezeigt, Security bei Obscurity funktioniert nicht. Also irgendwann platzt halt dann halt die Blase und man kommt trotzdem drauf, dass da zum Beispiel Masterpasswort vorhanden ist, was der Allgemeinheit nicht bekannt ist. Und die Aufgabe des BSI und dieser Arbeitsgruppe ist eben, die verschiedensten Bereiche, die es bei TCG eben gibt oder NGSCB, was noch dazu kommt, einmal den Hardwareanteil, dann welche Auswirkungen hat das auf Open Source, welche Auswirkungen hat das auf den Konsumenten, auf den Privatanwender. Wir sind zwar eine Bundesbehörde, in erster Linie auch für den Bund zuständig, also auch für die Beratung mit anderen Bundesbehörden, aber wir sehen natürlich auch noch, das steht im BSI-Gesetz auch drin, Beratung der Wirtschaft und natürlich auch des Privatanwenders. Und da versuchen wir, die Informationen eben zu sammeln und so früh als möglich dann auch nach außen zu geben. Man muss allerdings sagen, dass eben noch sehr viel im Fluss ist. Ich hatte auch den Eindruck, dass teilweise, was also dann Forderungen so rauskam bei NGSC oder Palladium damals, dass es so eine Art Stresstest war, nach dem Motto, wir malen jetzt mal ein großes Monster an die Wand und warten ab, wie die Community reagiert. Und wenn die sagt, das ist alles toll in Ordnung, dann machen wir so weiter. Und dann kommt eben maximale Sicherheit. Aber als dann eben hochkam, wir wollen das eigentlich so in der Form nicht. Und dass man es dann irgendwo anmelden müsste, mal einen Server darüber noch auf unsere eigenen Programme zuweisen, da haben dann die entsprechenden Stellen auch zurückgerudert. Und ein bisschen im Zurückrudern sehe ich auch in dem Namenswechsel. Palladium, das ist klar, das interessiert, das ist ein Name, mit dem kann man was anfangen, das ist für die Medien interessant. Genau wie Anno 92 dem Virus Michelangelo für die Medien interessant, weil er Michelangelo geheißen hat und nicht X727. Und um das Interesse ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauszuziehen, nehme ich an, war auch Hauptgrund von Microsoft, das Ding plötzlich NGSCB zu nennen, was schon bei der Aussprache gewisse Probleme bedeutet und eben nicht so medienwirksam ist wie Palladium. Also wie gesagt, wir sind dabei und wir versuchen frühestmöglich auch dann der Öffentlichkeit zu informieren. Wir versuchen auch auf die Hersteller einzuwirken, dass es nicht zu negativ wird. Aber wir sind natürlich bei bestimmten Informationen, die wir bekommen, auch an NDAs gebunden.
So I want to address that last point first. If those of us who have to say next generation secure computing base over and over again really wish we could still call it Palladium. And so if it was just a matter of what it was called in the press, we would have kept with Palladium. As has been said, it was a pure trademark issue, and that's what it is. None of us like having to say NGSCB over and over. It doesn't flow off the tongue. I do want to address the question about transparency that came up earlier, because I think it's extremely important, and I agree with the woman who said it 100%. And I, in some sense, speaking as a Microsoft employee, I think we have a bit of a higher hill to climb than other folks in this area. We have committed, and I will restate that here, the source code for the software for the Nexus, which the target of evaluation, the core of that that runs on the right-hand side, is going to be made available publicly for review. In some sense, it has to be, because if you're going to evaluate the code that makes up a security system, you have to be able to see what it is it's doing. And we've taken that to heart in a couple of ways. It's That's a necessary component, putting source code out there so you can evaluate it. There's a couple of other things that you have to do on top of that. It's not sufficient to simply dump a pile of source code on someone and say, here's what it is. First, you have to be able to convince them that the translation that occurs from source code to object code does what it says it does, and that the object code you get out and that you run came from the source code you were looking at. The second thing you have to do is you have to be very careful with the algorithms you use and that they're not so complex that nobody can understand what they do. That is, there's sort of a reverse obfuscation issue here. We have to choose algorithms that provide the levels of security we have to provide and do so in a way that they are easy to communicate the mathematical concepts to all the people that will be reviewing the code and anybody who wants to take a look at it. We've set a goal, I hope we will hit this, that the Nexus, the core kernel, will be under 100,000 lines of source code, because we believe that it has to be possible for anyone who desires to hold the entire state of that security kernel in their head, because if they can't do it themselves, then they can't necessarily reason about it, because it's much more difficult to reason about. So if there are other things that you think we ought to be doing to be more transparent in the software that's going to ship on the right-hand side, please let us know about them, and I would love to hear those comments. We're not sure what else we need to do from a software perspective besides making sure that the software is available so anybody who wants to look at it can look at it and see what it does and convince themselves that it does exactly what we said it did and that the APIs operate the way that they've been documented. Thank you.
Okay, herzlichen Dank. So, einige Wortmeldungen. Einmal weiß da vorne, einmal dunkelgrau, nochmal weiß und dann noch ein zweites Mal weiß hier. Ich würde sagen, wir nehmen die jetzt alle vier, weil es geht ja langsam auch auf 4 Uhr zu.
Ja, Bruna mein Name, von der Firma Skillil hier aus Berlin. Nachdem wir jetzt genug Kritisches gehört haben, würde ich gerne mal wieder, also ich versuche ja daran zu glauben, was es mir als Sicherheitsdienstleister an Möglichkeiten bietet. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ab wann kann ich denn mit einer verlässlichen Implementierung rechnen, die ich meinen Kunden guten Gewissens anbieten kann? Wir haben ja gehört, was es alles Tolles geben wird im TCG. Und das meiste davon kannte ich irgendwoher. Also es gibt ja auch von einigen der Herren, die da im Panel sitzen, Lösungen, die zumindest einen Teil dieser Probleme schon längst lösen. Jetzt soll ich das alles in einem großen System bekommen, das finde ich auch toll. Aber es ist alles von Firmen geliefert, die sich bisher im Bereich oder nicht gerade als Spezialisten im Security-Bereich herausgestellt haben. Also mal eine ernsthafte, nicht-Marketing-basierte Aussage. Ab wann kriege ich denn ein sicheres System mit TCG?
Einmal grau.
Ja, eine kurze Frage nochmal an die gesamten Vertreter der IT-Sicherheitsbranche, ausgenommen Microsoft. Ich komme gleich dazu, warum. Die Antwort von Herrn Rustemeyer bezüglich Betriebssystem hat mich doch sehr überrascht. Die einfache Frage lautet, wie stellt sich die IT-Sicherheitsbranche vor, Sicherheit zu bringen, egal ob nun anderen größeren Firmen oder dem Endbenutzer, wenn sie der Meinung ist, man könnte nichts an den existierenden Betriebssystemen ändern. Und die Frage deshalb nicht an Microsoft, weil ich denke, dass Microsoft dieses Problem erkannt hat, weil sie eben diese Trennung zwischen herkömmlichen Betriebssystemen und sozusagen sicherheitskritischer Komponente mit dem Nexus gelöst haben. Das ist nicht gelöst, also es ist lösbar, keine Frage, aber das ist nicht gelöst, basierend auf der TCPA-Spezifikation. Und wie soll das gehen, wenn man da nichts am Betriebssystem ändert?
Jürgen Spörmer, Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Wir betreiben unter anderem die nationale Wurzel für die qualifizierten Signaturen mit Anbieterakkreditierung, sind auch Aufsicht auf dem Bereich, kurz zuständig für das Signaturgesetz. Ich bin zwar selbst kein Jurist, aber ich habe zwei im Referat. Vielleicht hilft folgende Überlegung. Juristerei ist immer reaktiv. Also es war immer so, keiner hat den Abel erschlagen und dann hat man sich eine Zeit lang zusammengesetzt und hat reagiert. Es gab ja keine Zeitnot. Das Internet und die ganzen Entwicklungen damit sind einfach zu schnell. Das ist eine Theorie von mir. Das ist zu schnell und die Juristerei hinkt hinten nach. Einziges Gegenbeispiel, das Signaturgesetz, da war dann wiederum die Wirtschaft überrascht, aber das ist die Ausnahme, die vielleicht die Regel bestätigt. Deswegen der Appell an alle Beteiligten, die Juristerei muss schneller werden. Sie muss nicht erstmal warten, bis sich 10 Leute bis zum obersten Gerichtshof durchgeklagt haben, damit man eine schöne Fallsammlung hat, auf der man dann weitere Vorgehensweise so ein bisschen abgestimmt betreiben kann. Und die Techniker, bin selber einen, die Techniker müssen ein bisschen
bedacht langsamer werden, weil nicht alles, was technisch machbar ist, ist juristisch und im richtigen Leben umsetzbar. Und das ist auch meine Theorie, deswegen wird das Internet nicht umfassend genutzt, weil man es einfach für ernsthafte, juristisch unterlegte Rechtsgeschäfte nicht brauchen kann, weil es dafür noch keine Regelung gibt, eben aufgrund des ersten Effekts. Also die einen ein bisschen mit Bedacht langsamer werden und die anderen ein bisschen schneller werden. Und Non-Repudiation von Technikern behandelt, ist sowieso ein ständiger Grund für mindestens Lächeln. Und die Geschichte mit Chipkarte versus geschlossenes großes System für Sicherheit, mindestens die Signatur als Unterschrift, ist eine ziemlich individuelle Geschichte. Und die möchte ich auch gern wie mein Stift überall mit rumtragen und möchte mit grüne, blaue, gelbe, weiße Blätter unterschreiben. Also ich glaube nicht, dass die Signatur als Unterschrift irgendwo in so einem großen System verschwindet. Es wird immer eine sehr personenindividuelle Geschichte sein. Und deswegen glaube ich an den weiteren Bestand von Chipkarten in welcher Form auch immer oder Personal Tokens. Im Übrigen ganz randbemerkt, aber eigentlich gar nicht zur Diskussion. Früher mal hatte der Chef so die letzten Firmengeheimnisse in seinem Safe. Und da ist kein Systemadministrator und kein sonst was dran gekommen. Also es ist vielleicht noch keinem aufgefallen, aber heute gehört ja die Firma eigentlich gar nicht dem Chef, sondern dem Systemadministrator. Vielleicht kriegt man das mit so einer Personal Token auch ein bisschen besser in den Griff. Danke.
Ein Kommentar noch und dann haben wir eine Abschlussrunde, würde ich fast sagen. Sie wollten noch mal, nicht wahr?
Ja, meine Frage war, dass die GPL an sich ausschließt, dass Code von Patenten geschützt sein kann, der unter GPL vertrieben wird. Und der Linux-Kernel ist GPL. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir werden ein Linux anbieten, was TCPA unterstützt, dann folgt daraus eigentlich, dass der Software-Teil von TCPA auch nicht patentgeschützt sein kann. Was mich jetzt persönlich wundern würde, nach den relativ frühen und häufigen Aussagen über die RAND Patent Policy, insofern hätte ich da gerne eine Aussage zu.
Okay, damit haben wir eine große Liste von Fragen zum Abschluss. Es geht auf 4 zu, so ungefähr mehr oder weniger auch das Schlussstatement. Sie haben jetzt alle die Chance, auf eine dieser Fragen nochmal zu antworten und oder aber ein Schlussstatement zu machen in der einen Art und Weise, wie Sie es gerne zusammenfassen wollen. Wer möchte anfangen? Würde ich sagen, letztes Mal haben wir links angefangen, fangen wir diesmal rechts an, Herr Felsmann.
Und was die Juristen angeht, das ist ein altes Problem. Wenn irgendetwas passiert, dann dauert es etliche Jahre, bis die Juristen merken, dass es so etwas wie das Internet gibt. Einige können es mittlerweile auch schreiben. Und man darf nicht vergessen, dass bei Microsoft Word bei der Rechtschreibung, wenn man die eingeschaltet hat, hat Internet getippt, kam raus unbekanntes Wort und hat das Antwort angegeben als Vorschlag, dann Internat. Gut. Und wenn schon die Betriebssystemhersteller so langsam sind, und dann darf man von den Juristen auch keine Wunder erwarten. Obwohl ich, wie gesagt, zu Juristen sowieso ein gespaltenes Verhältnis habe, muss ich sagen. Aber es ist sicher sehr viele Dinge, die also, was die IT-Sicherheit angehen, wären sicher auch ohne TCG und NGSCB lösbar. Das Problem ist bloß, dass die Hersteller, sowohl die Betriebssystemhersteller als auch die Hersteller von Anwendungssoftware eben großen Wert legen auf Funktionalität und weniger auf die Sicherheit achten, dann ganz erstaunt sind, dass man das Ding missbrauchen kann und dass die eben noch länger Zeit brauchen, fast noch länger Zeit brauchen, um die Fehler zu beheben wie die Juristen. Beispiel, ganz klar, USB ist eine tolle Sache, aber was ich auf so einem Ding rausschleppen kann mittlerweile, ohne dass ich das richtig abschalten kann bei einem Betriebssystem, das ist ein ganz großes Sicherheitsloch und das will ich im Augenblick lieber nicht vertiefen und noch andere auf Gedanken zu bringen. Danke.
Ja, ich möchte ganz kurz nochmal auf den Kommentar von eben eingehen. Natürlich glauben wir nicht, dass man Betriebssysteme nicht ändern kann. Ich hatte Ihre Frage vorhin so verstanden, dass Sie ein völlig neues Betriebssystem irgendwie einführen wollen. Also vielleicht haben wir da ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Klar, natürlich kann man die vorhandenen Systeme sicherlich noch verbessern und verändern und erweitern. Da sind wir vielleicht doch näher beieinander. Zum Schlussstatement möchte ich nochmal einen anderen Begriff auffassen, der vorhin in der Falle, in dem Kommentar von der Dame von der IX gefallen ist, die Frage des Vertrauens. Sie sagten, wir haben jetzt viel gehört, es gibt Missbrauchsmöglichkeiten, aber wir benutzen sie nicht. Wie kann ich das glauben? Wir haben unmittelbar vorher in dem Statement von Infineon gehört, ich muss nicht dem Chip trauen, sondern dem Hersteller. Also auch hier ist irgendwie Vertrauen notwendig. Und da frage ich mich natürlich, warum muss ich dem Hersteller trauen? Also wenn ich nochmal auf eine kurze Anekdote zurückgehen darf, ich habe neulich irgendwo getankt und zahle an der Tankstelle mit EC-Karte und soll meine PIN-Nummer eingeben und das tue ich gewohnheitsmäßig immer unter der verdeckten Hand. Und da guckt mich die Verkäuferin ganz entsetzt an und fragt mich, Sie vertrauen mir wohl nicht. Und sage ich, natürlich nicht, ich kenne sie ja gar nicht. Und das ist so ein bisschen das Thema hier, ne? Also wieso soll ich einer dritten Partei hier trauen und wie kann mir dieses Vertrauen erleichtert werden? Zum Beispiel dadurch, dass durch Offenlegung der Dinge einfach eine unabhängige Prüfung stattfindet oder eine dritte Meinung. Im Kontext Signaturgesetz gibt es das auch, dass die Chips, die da eingesetzt werden, von dritter Seite evaluiert werden müssen. Also vielleicht muss es irgendwie in diese Richtung gehen, dass man hier durch Offenheit, durch Prüfung von dritter Seite auch die Grundlage schafft, um dieses Vertrauen gewährleisten zu können.
I think I've addressed the transparency one. So let me talk a little bit about schedules and when I think you'll see some of these things start to hit the market, as best as I can as a software provider and not a hardware provider. As Gerald spoke about this morning, in October at our PDC, we're going to start shipping what's called a software development kit for the NGSCB environment, and that'll be simulating the hardware. We expect that we'll start to see sometime next year engineering samples of PCs that you'll be able to go buy on sample quality for doing hardware development. And in time with when we release betas to what is called Longhorn, which is our next release of Windows, you'll start to see more of these capabilities in the operating system that we ship and then development environments for that along with it. I would guess that by the end of next year, you'll actually, with luck, you'll be able to maybe buy a machine that has the TCG hardware inside of it at 1.2, or maybe by the first half of 2005. Obviously, we have to make sure that we've got our operating system ready so that when the machines hit, we have an offering that runs on top of the hardware platform. And so we're trying to, you know, make sure that we've got software available for when the hardware becomes available. I think I'll leave it at that.
Warten noch auf den Consumer Business Case beziehungsweise auf die Consumer Value Proposition. Do we have a chance? We have the consumer value proposition. Wir haben den Business Case für den Konsumenten. Erst wird das für die Regierung investieren, hat der Köhler gesagt. Dann wird die Wirtschaft das Ganze aufnehmen und dann kommt es auch bei dem Konsumenten an. Das ist der Zyklus, den wir üblicherweise kennen. Wird der Zyklus durchbrochen werden in irgendeiner Form? Kann er das? Will das jemand? Um die Frage irgendwie zu adressieren.
Ja, also ich möchte das Thema jetzt einfach nochmal aufhängen an den Erfahrungswerten, die wir haben. Das heißt also im Enterprise-Markt oder im Firmenkundengeschäft. Und das war die Frage jetzt nach dem Vertrauen. Ob man einer Firma, die jetzt eine Anwendung baut, um dieses Thema TCG tatsächlich das Vertrauen schenken kann. Jetzt haben wir hier im Panel außer Microsoft, wir haben hier im Panel nun keine Firma, die jetzt typischerweise E-Commerce-Inhalte liefert. Ich kann Ihnen aber trotzdem sagen, das Problem, was Sie angesprochen haben, das gibt es ja bereits heute. Und zwar konkret kann ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Es gibt einen, nennen wir es mal, nachahmenden Mitbewerber zu einem unserer Produkte, der es auch für sinnvoll hält, aus Gründen der Maintenance Nachschlüssel für die Kunden zu halten. Diese Implementierung ist technisch einfacher und der Mitbewerber hat diesen Weg gewählt. Wir tun das nicht. Sie sehen also sehr deutlich, auch bereits hier ist die Notwendigkeit, dass der Endkunde das Wissen darüber hat, auch die Transparenz, dass dieser Mitbewerber tatsächlich Nachschlüssel aus diesen wohl erklärbaren Gründen hält. Wir tun es nicht. Und diese Aufgabe, jetzt gegenüber dem Kunden zu kommunizieren, auf was er sich da einlässt, die haben wir in diesem Fall und die hat jeder E-Commerce-Anbieter wieder vom Neuen. Das heißt also, ich sehe sehr wohl, wenn es zum Consumer kommt, also zum Privatnutzer, ist dort die Notwendigkeit für jeden Anbieter, diese Transparenz zu schaffen. Und ich denke auch, es gibt in der Vergangenheit genug Beispiele, dass man das stufenweise tun muss. In der Historie der Geldwirtschaft, glaube ich, gibt es dieses Beispiel, wie schwierig es war, von der Lohntüte umzustellen auf Girokonten. Es ist jetzt wieder die Notwendigkeit, ebenfalls das Vertrauen in diese Technologie zu schaffen. Da gibt es eine ganze Menge Brücken, die gebaut werden können. Ich kann das jetzt nur indirekterweise erzählen, weil ich da auch nicht der Spezialist bin, aber eine Brücke ist sicherlich, wie das die Kreditkartenorganisationen machen, dass sie auch in das Risiko, in die Haftung selbst mit hineingehen. Und man kann nicht von einem Endbenutzer erwarten, dass er diese Haftung übernimmt, nach dem Prinzip, jetzt vertrauen wir mal. Also das sind gewisse Vorleistungen von den Anbietern, auch was das Abdecken von solchen Risiken angeht, zu leisten. Deshalb meine ich, ist es unersetzlich für den Erfolg von TCG, was in den Consumermarkt angeht, dass diese Firmen tatsächlich diese Transparenz liefern. Um nochmal ein Beispiel zu bringen, früher war es ja total üblich, dass es jegliche Güter in der Nahrungsindustrie gab, ohne dass die Inhalte so ganz genau spezifiziert waren. Heute muss jeder Anbieter ganz genau draufschreiben, was in dem Mars-Schokoladenriegel drin ist, und es gilt für die Nahrungsmittelindustrie ganz genauso. Wir haben uns lediglich noch nicht daran gewöhnt, dass wir detailliert offenlegen müssen, was die Software tut und was sie nicht. Und die Chance für TCG und die Technologie, die damit aufbauen, ist auch die Notwendigkeit, dass diese Informationen geliefert werden müssen, in direkter Weise oder aber auch durch unabhängige Stellen, dass eben die Produkte
for business, okay, and the IT industry. And at least from Intel's standpoint, we initially are going to target the IT industry and target business with the value proposition. I believe the value will become evident as software becomes available for consumers. The idea of being able to protect your personal data to make sure your keys and private information are locked up in, you know, sometimes I call it a little hardware safe inside your PC, I think is very strong. Speaking as a person who is now rebuilding an entire software build on two of my computers because my sons managed to find and run a virus, I think the risk and the problems associated with viruses are still very active. And the ability to ensure that they can't get at some of the information I'd like to keep private to me as an individual consumer is going to be important. So I think the value proposition will become evident, but again, I don't think that's something that's going to be an initial focus, certainly not from an Intel perspective. And to reiterate the point, you know, we are committed, Intel is committed to have consumer choice. Okay, if it's not the right time for you to buy this product, if the value isn't evident, that's fine. We believe it will become evident. Okay, when will security, when will you reap the benefits? When will this, when will the value be available? I agree in part with Mr. Lamakia's statement, but I would like to add that security is not something where there's a one point in time where the value just happens. Okay, this is going to be a long process. This is a system that needs to be put together, and there are plenty of pieces to the system. Operating system came up. There are vendors that are delivering TPM platforms today, HP and IBM, and there is a value associated with that. Again, you have to decide whether that value is sufficient for you to purchase those new platforms. And that value will increase over time as the additional elements, the additional hardware elements and the additional software elements become available. So you can reap the value today, and the value will increase over time. It's not a point solution, and you've got to decide in your business when is the right time to purchase new computers. And let's see, the Linux question. That's a very interesting one. I believe it's a misconception that all Linux software is distributed under GPL. There are elements of Linux distributions which have other licensing associated with them. Largely it's GPL, though that's a fair statement. The entire approach of GPL and IP is going to be put to a test in the courts very shortly. I think you're probably all aware that SCO has filed suit on Linux distributions right now, and it's unclear how that will end up. But I think that's going to be a big test case for Linux, and you know whether GPL is really a valid licensing model in the world of intellectual property. I think is an open question. So I think that's not one any of us here can answer. It's going to be one that the courts will answer, you know, hopefully soon. I think I hit all four points. So those were, I just wanted to respond to those four. Thank you.
Okay, thanks a lot, Bob. Thomas,
more questions, any more answers?
I hope so. Ich wollte nochmal kurz den Begriff Vertrauen, den ich hier so in den Raum geworfen habe, nochmal etwas spezifizieren. Ich meine natürlich kein blindes Vertrauen. Das Es sind Sachen, die nachweisbar sind. Das hat was mit, wie Sie gesagt haben, mit der Reputation einer Firma zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass Sicherheit, dass diese Sicherheit und die Implementierung überprüfbar sind. In der TCG ist das vorgesehen. Wir durchlaufen gerade einen Evaluierungsprozess für ein TPM und darin wird nicht nur das Produkt, nicht nur das Design, der Hardware und der Software geprüft, sondern auch unser Produktionsprozess. Es gibt da also Leute, die laufen durch Dresden, durch unsere Fab durch und gucken, ob wie einfach es ist, dort reinzukommen und Informationen dort über die Produkte, über die Herstellung und auch über die Informationen, die im TPM selber drin zu bekommen. Darüber werden wir nachher ein Zertifikat bekommen, in dem Fall vom BSI, hoffentlich. Der Punkt ist nur, jetzt müssen Sie dem BSI vertrauen. Das heißt, irgendwo, die TCG spricht von einer Chain of Trust und ich glaube, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Heißt nicht blindes Vertrauen, es muss überprüfbar sein, werden Sachen offengelegt, die sind nachprüfbar. Das Problem ist nur, dass ich als User in der Regel nicht in der Lage bin, das selber zu prüfen. Das heißt, irgendjemand muss ich dann im Endeffekt vertrauen. Das Zweite, was ich adressieren wollte, war das Thema Informationspolitik und der, sagen wir mal, die teilweise vielleicht widersprüchlich scheinenden Aussagen. TCG ist ein extrem komplexes Thema. Ich habe gesehen, dass der Level an Informationen hier sehr unterschiedlich ist. Aus einigen Fragen habe ich erkannt, dass es hier Leute gibt, die die Spec tatsächlich gelesen haben. Was, glaube ich, in Summe 300 oder 400 Seiten sind, wenn ich alle zusammenlege. Und das ist ein komplexes Thema, weswegen auch, ich versuche jetzt nicht zu erklären, wo der Widerspruch heute Morgen herkam, aber man versucht natürlich, wenn man TCG oder TPM erklärt, das so zu erklären, dass man es auch verstehen kann. Und zwar ohne Techniker zu sein. Und daraus ergeben sich häufig vielleicht vermeintliche Widersprüche. Nichtsdestotrotz bin ich und ich glaube, ist auch die TCG für jeden Vorschlag offen, wie man diese Informationspolitik verbessern kann. Ja, kann man, vielleicht darf ich kurz fertig machen, dann nehmen wir den gern auf. Denn es ist klar, wir haben ein grundsätzliches Thema, wenn Ihre Aussage richtig ist, und ich habe das auch ein paar Mal gehört, wenn es ein Misstrauen gegen ein TPM ist, dann brauche ich damit auch nicht zu starten, weil kommen wir wieder zum Vertrauensthema zurück. Letzter Punkt noch zu den Smartcards und zu den Signaturen, den ich nochmal aufnehmen wollte. Natürlich sehe ich auch eine digitale Unterschrift als etwas sehr Persönliches an, das ich gerne mit einer Smartcard mit mir rumtrage. Mein Kommentar vorhin ist mehr oder weniger an der heutigen Praxis orientiert, wo Smartcards, vielleicht haben wir beide die Meinung, dass das was sehr Persönliches ist und dass ich es gerne dabei hätte, aber das ist durchaus nicht bei jedem der Fall. Das hat was mit der Sicherheitsawareness zu tun. Es gibt Millionen von PCs draußen, die einfach überhaupt gar nicht abgesichert sind mit irgendwas. Und es gibt wahrscheinlich genauso viele Leute, die noch nicht mehr wissen, was eine Smartcard denn ist. Aus dem Grund, glaube ich, bin ich dabei. Ich glaube auch nochmal, dass das Feature Security als Standard in einem PC andere Security Features enablen wird. Danke.
Okay, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an Sie. Wir haben hier mitbekommen, dass es zu einigen Fragen durchaus sehr verschiedene Meinungen gibt. In was offensichtlich allgemein da ist, ist ein großer Wunsch nach Transparenz. Was wir auch alle gesehen haben, ist offensichtlich, Transparenz ist gar nicht so einfach herzustellen, selbst bei allerbestem Willen. Das ist möglicherweise eine Aufgabe, die wir alle miteinander noch lösen müssen. Ich mache jetzt mal ganz transparent ein klein bisschen Schleichwerbung, weil wir auch viele offene Fragen gehabt haben. Eine Gelegenheit, neben morgen solche Fragen weiter zu diskutieren, ist die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik, 29. September bis 2. Oktober. Da werden wir einige der Beteiligten auch wieder hier haben für eine vermutlich im technischen Bereich noch tiefer in fokussierte Diskussion. Wie gesagt, das war transparente Schleichwerbung, 29. September bis 2. Oktober in Frankfurt. Ansonsten kriegen Sie ja gleich noch eine Zusammenfassung in dieses Panels nach 16.20 Uhr. Ich will Ihnen noch mal ganz herzlich danken, auch speziell dafür danken, dass Sie hier bis in die Kaffeepause rein geblieben sind. Content over Coffee, das finde ich ein schönes Prinzip dieses Workshops hier oder dieses Teilworkshops hier. Ich nehme fast an, wir werden trotzdem relativ pünktlich um 16.20 Uhr hier wieder weitermachen. Herzlichen Dank und bis dann. Tschüss.